ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich liebe es, mit Menschen zu sprechen, die interessante oder besondere Dinge machen. Ich habe da in der Regel 100 Fragen, einige davon kann ich stellen. Wie zuletzt bei Musikerin Sophie Hunger, Autor Takis Würger oder Schauspielerin Stefanie Stumpf.
Ich weiß, es ist auch eine gute Tugend, Bodenständigkeit. Aber in dem Alter, wie ich damals war, ich finde, da hätte man noch ein bisschen verrückter sein können.
In diesem Podcast spreche ich mit Annika Strauß, Thriller-Autorin mit verschiedenen Leben.
Talk mit Thees.
Da habe ich dann endlich diesen Kehlenschnitt bekommen, weil ich bin davor schon bestimmt 12 Mal oder so gestorben auf sehr, sehr kreative Art und Weise. Also ich bin zu Tode gebotoxt worden. Ich meine, sowas musst du dir mal ausdenken. Ich glaube, ich habe gerade Gefallen daran gefunden, ein bisschen für auch außergewöhnliche Beziehungen zu plädieren, weil ich das an meinem Beispiel einfach sagen kann und dass wir halt wirklich noch glücklich sind, weil das ist ja auch oft genau dieser Punkt, dann sagt man so, ja, ja, passt und so. Ja. Nee, wirklich. Also das war, glaube ich, die größte Herausforderung. Nicht nur, dass es mein erster Dreh war, also ich war natürlich super aufgeregt, weil ich auch so dieses Gefühl hatte, jetzt entscheidet sich das so, kann ich das wirklich oder will ich das nur einfach unbedingt? Hat natürlich auch manchmal genau die gleichen Befürchtungen ja gehabt. Also ich habe es ja verstanden, warum die Menschen das zu mir sagen. Ja. Aber ich habe eben schon immer eigentlich mehr auf mein Bauchgefühl gehört. Und das hat am Ende auch fast immer recht.
Annika Strauß ist Schauspielerin, sie ist Autorin, sie ist Journalistin und hat mit Nachtfahrt jetzt ihren ersten Thriller geschrieben. Ich wurde aufmerksam auf Annika, als ich sie im Fernsehen gesehen habe. Und zwar als Kandidatin bei Wer wird Millionär? Dieser Name Annika Strauß, ich saß da vom Fernseher, kam mir bekannt vor, aber das Gesicht sagte mir nichts. Dann erfuhr ich, sie kommt aus Reutlingen. Ich wohne in Baden-Baden, Reutlingen, ja, nicht allzu weit entfernt, okay, sagt mir aber nichts. Dann sagte sie, sie arbeitet beim SWR, so wie ich auch. Und dennoch kannte ich sie nicht, aber im Hinterkopf, da war irgendwas. Warum kommt mir dieser Name so bekannt vor? Annika Strauß. Ich bin dann noch vom Fernseher meine geschäftlichen Mails mal durchgegangen, habe gesucht nach Annika Strauß und finde eine Mail von ihr von vor 5 Monaten, die ich vermutlich übersehen habe. Sie hatte mir selber sogar mal geschrieben. Super unangenehm in der Situation, richtig peinlich. Ich lese dann diese Mail und sie schreibt darin, sie habe jetzt ihren ersten Thriller geschrieben. Wäre denn ein Gespräch vielleicht von Interesse? Denn, und dann listet sie auf, ich habe in knapp 30 Horrorfilmen mitgespielt. Okay, ich habe angefangen zu schreiben, weil ich so viele schlechte Horrordrehbücher bekommen habe. Die Widmung in meinem Buch lautet für meinen Fahrlehrer und das aus besonderem Grund. Ich habe meinen Fahrlehrer geheiratet und bin inzwischen 20 Jahre mit ihm zusammen. Unsere Hochzeit fand in Las Vegas während eines Horrorfilmdrehs statt. Wir haben einen Altersunterschied von 20 Jahren und jetzt bin ich so alt wie er damals, als ich ihn kennengelernt habe. Außerdem, aktuell drehe ich einmal im Jahr einen Film in einer semiprofessionellen Produktion aus Calw, Mordkommission Calw. Hier spiele ich seit 5 Jahren die Kommissarin Jasmin Stein. Außerdem habe ich viele witzige Anekdoten über das Sterben in Horrorfilmen. Ich denke nur, okay, wie lustig ist das denn? Ich werde verrückt, habe ihr sofort geschrieben, wie unangenehm mir das ist. Und ich dachte nur, was für eine krasse, bunte Vita. Das habe ich auch bei Wer wird Millionär dann schon mitbekommen. Und da war mir klar, ich glaube, mit Annika musst du sprechen. Sie hat mir dann erzählt, dass sie gerade eine Auszeit hat von ihrem journalistischen Job beim SWR in der Landesschau in Stuttgart und freigestellt ist, um ihren zweiten Roman zu schreiben. Mir ist es bis heute unangenehm, dass ich damals nicht geantwortet habe. Aber Schnee von gestern, wir haben uns in Stuttgart getroffen und ich habe Annika mit all ihren bunten und auch skurrilen Themen ein bisschen besser kennengelernt. Und ich bin sicher, auch ihr werdet Spaß haben.
Ein Podcast von SWR 3.
Wir sagen guten Tag.
Hallo Christian, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf bei dir.
In deiner Heimat eigentlich. Ja. Wir sind hier in Stuttgart. Kannst du eigentlich richtig schwäbeln? Also ich meine, du bist ja aus Reutlingen.
Ne? Ja klar, das kann ich schon, aber ich mach's nicht.
Ja, denn ich habe nur irgendwo gehört, und wir sprechen ja auch gleich noch ein bisschen über deinen Thriller, den du geschrieben hast, über Nachtfahrt, dass du 2 Kapitel ja auch auf Schwäbisch geschrieben
ganz genau
hast. Das habe ich in einem Fernsehbeitrag gesehen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, aber wieso? Aber sie kann doch Schwäbisch.
Ja, ich kann Schwäbisch. Meine Mutter kommt allerdings aus Hannover ursprünglich und die hat uns immer so ein bisschen verboten, als Kinder so Schwäbisch zu sprechen. Die hat gesagt, das lasst ihr vor der Haustür. Und von dem her bin ich so ein bisschen zweisprachig quasi aufgewachsen. Aber natürlich kann ich Schwäbisch. Ich bin in Reutlingen aufgewachsen, in Nürtingen geboren. Allerdings Schwäbisch schreiben ist dann nochmal was anderes. Das war eine Herausforderung.
Hast du den Harald denn morgens beim Bäcker schon getroffen?
Den Harald Schmidt.
Er ist der Einzige, den man sofort mit Nürtingen
Nein,
verbindet.
Genau, weil ich ja nicht in Nürtingen tatsächlich war. Ich bin da nur geboren, bin dann aber sofort wieder nach Reutlingen. Nee, leider nicht.
Gut. Annika, Schauspielerin, Autorin, Journalistin, so ganz viel. Schauspiel studiert auch erstmal?
Aber ohne Abschluss. Also ja, ich wollte immer Schauspielerin werden. Ja, so ab der 4. Klasse, da war ich im Schultheater, da haben wir Tabaluga und Lilly gespielt und ich habe Tabaluga gespielt, und weil der mehr Screentime quasi hatte. Also der war viel mehr auf der Bühne als Lilly. Und das war so ein Moment, da dachte ich, wow, das ist so toll. Das hat so viel Spaß gemacht, in so eine andere Rolle zu schlüpfen und auch so die Anerkennung zu bekommen. Also es war schon irgendwie ganz toll. Und sich da so in allen Bereichen irgendwie auszutoben, verkleiden, Musik spielen, also ja. Geschichten erzählen am Ende auch. Und da war so dieser Wunsch geboren, Schauspielerin zu werden, war aber auch ein bisschen schwierig. Ne? Also jeder sagte ja auch dann irgendwie, es ist aber schwierig, da reinzukommen und so brotloser Job. Und ich habe jetzt auch in meiner Familie niemand, der irgendwie in einem kreativen Beruf unterwegs ist. Also es war dann so ein bisschen, okay, wo fange ich an?
Ja, muss ja auch nicht sein. Einfach reicht auch, dass man jemanden sieht. Auf der Bühne, auf der Kinoleinwand, im Fernsehen und einfach denkt, das will ich auch machen.
Ganz genau, aber wie der Weg dann gehen kann. Und ich habe mich zum Beispiel nicht an eine staatliche Schauspielschule getraut, weil ich nicht singen kann. Und ich wusste, die nehmen ja nur so eine Handvoll und man muss auch vorsingen. Und wenn ich gar nicht erst singen kann, kann ich es ja eigentlich gleich lassen. Okay. Und dann bin ich an eine private Schauspielschule und da war ich dann in so einem Vorsemester und hätte da auch Schauspiel dann studieren können. Aber es war relativ teuer, das konnte ich mir damals nicht so leisten. War zu der Zeit einfach nicht so möglich.
Ich finde es aber sehr ehrenwert, dass du sagst gleich, aber ich habe nicht zu Ende studiert.
Ja.
Das machen andere heutzutage ja ganz anders. Man verkauft sich heutzutage ganz anders. Du hast 4 Wochen Workshop gemacht, Ausbildung bei Schauspiellehrerin sowieso. Höre ich immer öfter.
Ja.
Auch von einer, die meine Filmschule geleitet hat. Und sie hatte mir jemanden da, die hat ein Praktikum von 5 Tagen gemacht. Und in ihr Curriculum hat sie geschrieben, war an der Schule. Seid sowieso an der Schule. Also auch richtig gelogen.
Also tatsächlich haben mir das viele geraten. Aber ich habe da immer so ein bisschen gehadert. Also ich mag das einfach nicht. Und ich glaube, das ist auch am Ende mein Problem gewesen als Schauspielerin. So, ich kann mich nicht so anbiedern und so erzählen, so, ich habe das schon gemacht und dies. Und wenn man dann, ich war auch auf der Berlinale unterwegs und habe Menschen getroffen und andere haben dann erzählt, bei welchen tollen Projekten sie sind. Und ich war dann immer nur so, ist aber halt nur ein Low-Budget-Film, ist halt nur so ein B-Movie. Also ich habe dann eher immer so ein bisschen Understatement gemacht, glaube ich. Und das ist nicht so hilfreich.
Aber sympathisch.
Ja, vielleicht
nicht hilfreich,
am Ende.
Aber sympathisch.
Und am Ende ist ja auch alles irgendwie jetzt gut ausgegangen und ich bin sehr, sehr glücklich, wo ich gerade bin.
Absolut. Ich will nochmal so einen kleinen Überblick geben. Du hast also auch richtig studiert. Du hast Rhetorik studiert. Ich muss sehr aufpassen, wie ich meine Sätze formuliere.
Nein, gar nicht.
Wie ich mit meiner Stimme spiele. Ich fühle mich jetzt schon überwacht. Rhetorik studiert. Hast du in Tübingen, hast du auch abgeschlossen.
Genau, mit dem Master dann auch.
Eben abgeschlossen. Das hast du abgeschlossen, hast nebenbei auch schon mal einen Debütroman geschrieben, ne? In der Zeit, Kaleidoskop der Scherben.
Das war mehr so ein Ghostwriting quasi, wo dann am Ende aber doch mein Name drauf stand.
Witzig. Du hast ein so unglaublich buntes Leben. Wo fangen wir an? Also wir fangen mal an bei den Horrorfilmen, denn dafür wirst du eingeladen. Du machst Lesungen. Du hast Filme gedreht. Der letzte Horrorfilm liegt wie weit zurück?
Oh, das ist jetzt wirklich lange her. Das war 2017 und da hatte ich nicht mal eine richtige Rolle, sondern da bin ich nur einen Tag zum Sterben gekommen.
Wie durftest du sterben?
Ah, das war wirklich schön, weil das auf diesen Kill quasi habe ich ewig gewartet.
Und zwar
der ganz klassische Kehlenschnitt. Tatsächlich in meinem ersten, das ist ja quasi mein wirkliches Debüt. Das andere Buch haben wir ja gerade schon gesagt, oder?
Ja.
Das andere Buch war eigentlich so ein Ghostwriting, aber das ist jetzt wirklich mein Debütroman und gleich im Prolog gibt es eigentlich auch einen Kehlenschnitt. Das liegt daran, weil ich darauf so lange warten musste. Also wenn man Horrorfilme anschaut, ist es ja wirklich sehr, sehr häufig der Fall, dass jemand einfach von hinten mit dem Messer
Genau, das ist der Klassiker.
Genau.
Geht das so einfach, von hinten einmal so rüber?
Ja, es ist ja eh in Steps, ne? Also du kriegst ja dann eine sehr aufwendige Special Effect.
Ich meine jetzt in echt gerade.
Ach so, in echt? Ja, das war mir, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon.
Wenn das man ist dann ja so diese typische theatralische Geste, einmal von hinten rum und kriegt.
Also ich glaube, wenn man ein scharfes Messer hat und beherzt zupackt, klappt das bestimmt.
Und die Vorbereitung dafür?
Also nur so viel dazu, also da habe ich dann endlich diesen Kehlenschnitt bekommen, weil ich bin davor schon bestimmt 12 Mal oder so gestorben auf sehr, sehr kreative Art und Weise. Also ich bin zu Tode gebotoxt worden. Ich meine, sowas musst du dir mal ausdenken. Aber ein Kehlenschnitt hat immer gefehlt und den habe ich da bekommen und der wurde dann rückwärts abgespielt. Das heißt, das Blut floss dann wieder in den Hals. Sieht total geil aus.
Aber erst floss das Blut raus und dann wieder zurück.
Genau, im Film wurde es dann so also in Vorwärts und Rückwärts gezeigt und das sieht ziemlich cool aus.
Was war die Erklärung dafür, dass das Blut plötzlich wieder zurückgeht?
Ja, das ist in dem Film geht es um einen Serienkiller und der hat so eine Wand mit Fotos mit seinen Opfern und das ist quasi so ein Flashback. Er erinnert sich dann, das ist in seiner Erinnerung und deswegen darf das da alles so ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen künstlerischer ablaufen.
Okay, was ist deine Top 5 Tode, die du gestorben bist schon?
Ja, auf jeden Fall. Also
nimm mal die originellen. Zunächst mal, wie kann man sich zu Tode spritzen per Botox?
Ja, es war so auch ein ganz schräger Horrorfilm mit so einem sehr wahnsinnig gewordenen Schönheitschirurgen. Der Botox mit, also dann erstmal so im Gesicht überall rum und dann wird es auch so, ich glaube, das ist auch nicht sehr realistisch, aber es wird
aber
dann
es
sehr
hält bis
krass.
Heute noch, muss ich sagen.
Danke. Ist auch schon die ganze Ecke her. Also, naja, und die letzte Botox-Spritze ging dann einfach ins Herz. Also,
ach so, okay.
Ja, also ich denke mal, das hat funktioniert.
Ist ein origineller Tod, auf jeden
Fall.
Genau,
was habe ich noch? Ich habe mir das Gesicht mit Säure verätzt. Ich wurde mit dem Hammer erschlagen, erschossen natürlich, erstochen. Ich wurde auch in einem Film da ist mir so viel passiert und ich habe es am Ende echt überlebt, so wie Jason Voorhees in Freitag der 13. oder so. Ich wurde gekreuzigt. Ich wurde mit so einem langen Messer, also wirklich so, ich weiß nicht, 12 Zentimeter Klinge oder so, abgestochen. Ich habe alles überlebt. Also.
Welcher Tod war derjenige, der am schwersten zu inszenieren war?
Lass mich mal überlegen. Das ist gar nicht mal so einfach zu sagen. Also ich hatte mal einen, witzigerweise wurde das nie ausgestrahlt. Das war so ein Trailer-Dreh. Also wir wollten eigentlich so einen Trailer drehen und damit dann Gelder sammeln oder der Regisseur damals. Und das war einfach, da erinnere ich mich, dass es ein sehr, sehr langer und anstrengender Dreh war. Das fing quasi an, ja, dass ein Killer mit dem Hammer auf mich einschlägt. Und dann war das so in Steps, ne? Dann musste man, irgendwann hing so das Auge raus, dann musste man das Auge erstmal schminken. Und das sind ja dann einfach, das dauert ja wirklich dazwischen sehr lange. Das heißt, du drehst erstmal, wie der dich mit dem Hammer schlägt. Dann ein bisschen Blut, dann mehr Blut. Dann plötzlich muss man das Auge schminken. Dann fehlt die halbe Wange und die Zähne gucken raus. Und das ging einfach bis, weiß ich nicht, nachts um 4 oder so. Das war dann einfach auch sehr anstrengend. Ich weiß, dass ich unter der Maske, weil, also das dauert dann manchmal echt eine Stunde oder zwei und die föhnen dich dann so, also föhnen ja dann das Latex so an der Wange und das war dann so warm und das Geräusch ist gleichmäßig. Ich bin wirklich eingeschlafen in der Maske dann, weil es einfach auch schon so spät war und so anstrengend und ich habe, glaube ich, einen Tag vorher noch Theater gespielt und also.
Und du bist aufgewacht und hattest kein Gesicht mehr.
Ja.
Das halbe Gesicht war weg.
Ja, also eigentlich spiele ich auch lieber die Böse. Also ich mag die Antagonisten sehr, auch in meinen Büchern mag ich die gerne. Und inzwischen, wenn man dann so viel Special Effects hatte und so viel Blut an sich dran und so, dann schätzt man es auch, wenn man nicht stundenlang in der Maske stehen muss und sich danach einfach genauso lange wieder abduschen muss, bis das ganze Zeugs wieder runter ist. Aber jetzt ist es so lang her, dass ich echt mal wieder Lust drauf hätte. Also.
Ist Sterben denn einfach oder ist es schwer, überzeugend zu sterben? Manchmal dauert es ja sehr lange vermutlich, oder? Da darfst du dann richtig spielen.
Ja, also es ist eher so, diese Warterei dazwischen ist manchmal einfach sehr anstrengend, weil dann bist du in diesem Gefühl und musst da immer wieder raus. Und ich glaube, dieses Gefühl aufrechtzuerhalten ist einfach manchmal sehr schwer. Okay. Vor allem, ich habe ja eben fast nur Low-Budget-Filme gedreht und da sind jetzt die Umstände dann manchmal vielleicht noch extremer als bei einem professionellen Film, so stelle ich es mir zumindest vor. Und dann ist es manchmal sehr schwer, einfach in der Konzentration und in der Stimmung zu bleiben. Also weil drumherum so viel anderes den Fokus hat, also die Technik, ne? Ja. Und solche Sachen. Und dann ist irgendwie Schauspiel so der letzte Step eigentlich nur so, okay und los. Und dann bist du so, okay, danke. Und dann versuchst du dir deine Tränen irgendwie parat zu halten und hast die dann eigentlich im richtigen Moment. Und dann brauchen die aber doch nochmal 20 Minuten, weil irgendwas nicht stimmt oder der Akku leer ist. Ja. Oder ich weiß es nicht. Das war manchmal sehr herausfordernd.
Es ist jetzt ja wahrscheinlich nicht so, dass du unbedingt von Anfang an Horrorfilme drehen wolltest. Aber wenn man erstmal drin ist in der Szene, dann wird man vermutlich auch immer wieder gebucht.
So war's. Das heißt,
welcher Film hat sozusagen das Ganze ins Rollen gebracht? Also wie kamst du zu deinem ersten Tod?
Also,
bist du immer gestorben? Bist du auch in deinem ersten Horrorfilm gestorben?
Nein, da war ich gleich die Killerin.
Ach, da warst du die
Killerin. Das war ziemlich cool. Nein, also ich habe immer, wie gesagt, Schauspielschule habe ich ja dann eben nicht gemacht, habe aber dann während des Studiums beschlossen, ich werde es nebenbei weiter probieren, weil das wirklich was ist, was ich machen möchte, so oder wo ich immer so gedacht habe, da passe ich auch irgendwie gut hin. Und tatsächlich hatte ich auch Lust auf einen Horrorfilm. Ich habe das immer gerne geguckt, okay, also, aber es war jetzt nie. Ich dachte immer so, ja, mal in einem Horrorfilm mitspielen wäre cool. Und dann war es eben der erste Horrorfilm. Der hieß La Petite Mort von Marcel Waltz. Und da habe ich dann eben gleich diese Killerin gespielt. Ich war am Anfang auch total unsicher, was ist das denn jetzt überhaupt für ein Projekt? Und da habe ich meinen Mann auch gleich mitgenommen.
Du hast deinen Mann mitgenommen?
Ja, der war die ersten zwei Tage auch mit dabei.
Gut, und dann wird ja jeder gebraucht bei so einem B-Movie.
Genau, also es war mir auch ganz wichtig, weil ich einfach nicht wusste, wo ich da hinkomme und wer das ist. Also das war, glaube ich, die größte Herausforderung. Nicht nur, dass es mein erster Dreh war. Also ich war natürlich super aufgeregt, weil ich auch so dieses Gefühl hatte, jetzt entscheidet sich das so, kann ich das wirklich oder will ich das nur einfach unbedingt?
Du hattest aber Schauspielunterricht. Ich privat hatte
Unterricht,
hattest du genommen?
Genau, hatte ich genommen.
Regelmäßig.
Ja,
so.
Wobei
das
ich immer so das Gefühl habe, wenn man das bezahlt, dann ist das auch einfach machbar. Mhm. Also dann kriegt man auch natürlich Schauspielunterricht und dann werden dir manche Sachen gesagt. Aber ich habe also gefühlt mehr beim Drehen selbst gelernt,
natürlich,
einfach am
klar.
Ende. Ne? Also so Learning by Doing, was man ja in dem Beruf meistens eher nicht so viel kann. Also klar, so Kurzfilme, Studentenprojekte kann man eben machen und das würde ich auch jedem empfehlen, weil ich glaube, da lernt man am schnellsten.
Ja. Okay, also du am Set zum ersten Mal. Ihr habt das Set gefunden.
Ja, in Mannheim war das.
Ach, in Mannheim.
Genau, und da gab es so einen Club, so einen SM-Club.
Ach, entschuldige, wie hieß dieser Film nochmal? Ich habe das erste Wort nicht richtig verstanden.
La Petite Mort.
Ach so, das Französische. Ja, ja, klar, das habe ich auch hier stehen.
Genau.
La Petite Mort, Teil 1.
Genau, Teil 1. Und den haben wir in so einem, ich glaube, das ist so ein Gay-SM-Club unter so einer Disco. Also normalerweise ist es da ja, glaube ich, dunkel.
Ja.
Aber wir haben natürlich mit Scheinwerfern gedreht und es war krass. Also es war wirklich auch ein bisschen unangenehm. Also die Atmosphäre war für den Film gut, für uns zum Drehen schon so ein bisschen weird. Also wir mochten uns da. Das war jetzt nicht so sauber.
Okay. Das sieht man halt bei Licht dann sehr gut.
Und wir hatten dann irgendwie tonnenweise Sakrotan dabei und haben es uns da dann gemütlich gemacht. Und nach zwei Tagen bist du dann auch irgendwie abgehärtet und dann sitzt du halt in diesen Schaufeln da drin, egal. Also das war, glaube ich, schon eine Herausforderung am Anfang, dass du eben auch an sehr speziellen Locations drehst.
Das sind doch sogenannte B-Movies, oder?
Ja.
Wenn du sagst Low-Budget-Filme,
genau,
dann sprechen wir von B-Movies. Oder sind wir sogar bei C- oder D-Movies? Nein.
Ja, ich.
Okay, C, D, B, alles dabei.
Also ich würde sagen, die zum Teil, was ich da am Anfang gedreht habe, die hatten, kannst du auch als No-Budget.
Okay, No-Budget.
bezeichnen.
Werden solche Filme belächelt in der Szene, wenn man so erzählt und andere sind vielleicht bei einer Schauspielschule gewesen und du erzählst, ich habe den und den Film gedreht?
Also ich habe tatsächlich gar nicht die Erfahrung gemacht, sondern auch es war auch der Fall, dass ich eigentlich immer mit ausgebildeten Schauspielern gedreht habe. Also das war eher selten, dass die Leute noch gar nichts gemacht hatten, so wie ich, sondern ich kam mir da eher ziemlich blöd vor am Anfang, weil ich dann so festgestellt habe, wow, die kommen von der Schauspielschule und die haben schon dies und das gedreht und die eine kam aus New York und ich war dann so, Gott, was mache ich hier eigentlich? Und deswegen hatte ich dieses Gefühl gar nicht so stark. Eher so ein bisschen dieses, okay, hoffentlich kann ich da mithalten.
Mhm.
Und in der Szene, in der Horrorszene, ist das überhaupt nicht belächelt. Also da kommen die Filme sehr, sehr gut an. Gerade der La Petite Mort kam super gut an. Und die schätzen, sage ich mal, sehr diese Handmade Special Effects. Also wir hatten da Olaf Ittenbach, das ist einfach so eine Größe da in der Szene. Und der hat dann eben diese handgemachten Effekte. Und das wird sehr gefeiert, dass das eben weit ab vom Mainstream ist. Aber natürlich, ich sag mal, normale Menschen, die Horrorfilme gucken, die kennen solche B-Movies nicht und die fänden es wahrscheinlich ganz schrecklich.
Was ist so ein handgemachter Effekt? Zum Beispiel.
Ja, es ist eben, also dass eben alle Effekte werden da eben von Hand gemacht. Also da gibt es kein Fake-Blut, was mit CGI oder so rein gemacht wird.
Ich dachte gerade, da
gibt es
kein
oder,
Fake-Blut, das ist
also
alles echt.
Also Fake-Blut mit CGI, sondern das ist dann wirklich dieses Theaterblut oder eben die selbstgekochte Blut, was in größerer Menge sehr sinnvoll ist.
Das wie ist selbstgekocht?
Rote Beetesaft, ja. Kakaopulver und Stärke. Kannst du dann selber variieren, wie dunkel oder wie hell, wie dick oder wie dünn. Und das kannst du dann in Litern herstellen und das ist sehr günstig.
Ich hatte mal bei einer Theaterproduktion, hatte ich auch mal Blut und das schmeckte immer, also es schmeckte nicht, ich habe es nicht getrunken, aber das roch so unglaublich nach so einem Johannisbeersaft, nach so einem Fruchtsaft. Das ist am Anfang okay und irgendwann kann man es nicht mehr riechen.
Oh Gott, frag mich, also wirklich rote Beete und Kakao ist mein Endgegner mittlerweile. Also wirklich, wenn ich das rieche, wird es mir echt ganz anders. Liegt daran, weil ich mal 5 Wochen einen Film gedreht habe auf Anschluss und da hatte ich jeden Tag Blut auf mir. Und wenn du jeden Tag dieses rote Beeteblut.
Welcher Film war das?
Der kam nie raus, der hieß God Forsaken.
Ist das nicht immer schade, wenn Filme gar nicht erst veröffentlicht werden?
Schrecklich. Gerade bei dem Projekt, ich meine, das ist jetzt 13 Jahre her. Also ich habe es verkraftet. Aber damals war es sehr, sehr traurig. Wir haben 5 Wochen an einem verlassenen Krankenhaus in Berlin gedreht, in Trailern richtig. Also sehr, sehr hochwertig eigentlich auch alles. Wir hatten jeden Tag Zombie-Komparsen da, war ein Zombie-Film. Ich durfte eine Samurai-Schwertkämpferin spielen, die Zombies da abschlachtet. So Endzeit-Feeling. War total super. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Internationale Crew, war ein tolles Projekt. Viele Stunts auch und brennende Fahrzeuge. Also wirklich toll, aber der Film ist nie fertig geworden. Und das ist natürlich sehr bitter, aber ich habe ein paar schöne Fotos.
Was ist auf den Fotos drauf zum Beispiel? Also auf so ein Foto, welches Foto trägst du wirklich in deinem Herzen?
Blutverschmiert mit Samurai-Schwertern mag ich schon ein bisschen.
Hängt es bei dir zu Hause irgendwo an der Wand?
Nein, das nicht. Also.
Welches Foto aus einer Produktion hängt bei dir zu Hause?
Tatsächlich gar keins. Okay. Es hängt ein sehr großes Bild, das ist so ein Filmplakat von 2010, einem Film, den wir in New York gedreht haben, der heißt Avantgarde. Das habe ich einfach von dem Regisseur, auch der Marcel Walz, mit dem habe ich dann noch ganz viele Filme gedreht, ich glaube 10 haben wir fast zusammen gedreht. Als der nach Amerika gezogen ist, hat er mir das überlassen und das hängt in meinem Flur.
Okay.
Aber sonst hängt da wenig.
Seed 2 klingt eigentlich nach einem großen Film. War der größer als die anderen? Oder war der B+?
Es ist immer noch ein B-Movie. Also man spricht da eben einfach von unterschiedlichen Budgets. Trotzdem, ich weiß gar nicht, bis wohin das wirklich offiziell reicht. Also ich glaube, alles, was ich gedreht habe, waren auf jeden Fall B-Movies. Aber C2 hatte jetzt zum Beispiel im Vergleich zu La Petite Mort einfach deutlich mehr Budget. Ja. Also da hat sich auch gerade der Marcel Walz einfach immer von Film zu Film gesteigert und hat dann einfach mehr Budget bekommen und dann ist eben auch mehr möglich. Und dann dreht man auch mal in der Wüste von Las Vegas.
Dein Spitzname ist ja mittlerweile, ich weiß nicht, wer hat ihn dir gegeben? Die Scream Queen.
Also die German Scream Queen,
die German Scream Queen. Das liest man immer mal wieder. Auch wenn du irgendwo auftrittst oder mal eine Lesung hast oder zu einem Filmfestival eingeladen wirst, also ein Horrorfilmfestival, wird immer wieder zitiert, die German Screams, die German Screams Queen. Hey, voll schwer auszusprechen ist das.
German Scream Queen. Und ich hatte mal bei einem Twitch-Channel von einer Freundin ein Horrorspiel gespielt und da hat sie immer gesagt, der Horror-Stream mit der German Scream Queen.
Die German Scream Queen.
Genau. Also wir wissen, was gemeint ist. Die German Scream Queen. Oder Horror Queen mittlerweile. Ich bin ja älter geworden. Vielleicht hat sich das dann verändert. Also das hat angefangen 2012 rum. Da hatte ich mal so eine zeitlang sehr viel Presse. Also irgendeiner hat es aufgegriffen und alle haben sich dann ein bisschen drauf gestürzt. Es war dann eben so, die brave Studentin dreht in ihren Semesterferien Horrorfilme. Das fanden die total gut. Und da hat sich das etabliert. Ich glaube, der Spiegel hat das als erstes gesagt.
Okay, also dem Spiegel verdankst du diesen Ausdruck. Hast du denn in jedem deiner Filme geschrien? Offensichtlich konntest du ja besonders gut schreien oder besonders häufig schreien.
Ich würde gar nicht mal behaupten, dass es daran liegt, sondern es ist eher so, dass du, wenn du so viele Horrorfilme gemacht hast, klar schreist du dann auch viel, dass man dich vielleicht dann an deinem Schrei oder so erkennt oder sowas. Beziehungsweise, wenn du einfach viel Horrorfilme gemacht hast, bist du, glaube ich, automatisch eine Scream Queen. Ich glaube nicht, dass ich immer geschrien habe, gerade in meinen bösen Rollen ja nicht.
Nein,
also
nicht,
ganz
aber
klar.
Als Opfer halt.
Und es hat sich als Opfer,
also
bestimmt
als Opfer
gejammert,
also
geschrien, geweint.
Musstest du dich stimmlich vorbereiten? damit du dann schreien konntest, oder hast du einfach nur geschrien?
Ich glaube, am Anfang habe ich erstmal einfach drauf losgeschrien, aber du musst natürlich schon eine gewisse Technik dann dir aneignen, weil wenn du das tagelang machst, dann wirst du irgendwann heiser. Ja, ein bisschen mehr halt eben aus dem Bauch raus und so, das funktioniert aber.
Oh, sehr lustig.
Wobei, ja, das war ja auch ein bisschen das Problem, ne? Dass es mich von der Story her dann oft, mir war es einfach zu wenig. Also ich hätte dann gerne mehr Text gehabt, genau. Also das war mein Problem, dass ich immer so dachte, ja, okay, du hast vielleicht ein geringes Budget für so einen Film, aber du kannst doch die Story trotzdem geil machen. Und das hat mich nach und nach echt unzufrieden gemacht. Also ich bin immer sehr naiv an die Drehbücher rangegangen. Ich habe mir immer so die bestmögliche, tolle Hollywood-Vorstellung, war dann so in meinem Kopf von diesem Drehbuch. Die Realität sah dann doch meistens ein bisschen anders aus. Aber ja, ich habe dann immer nicht verstanden, warum man nicht irgendwie Dialoge, Figuren ein bisschen besser ausarbeiten kann. Also, weil das ist so Arbeit, die kostet ja nicht unbedingt so viel. Natürlich brauchst du jemanden, der das auch kann und vielleicht musst du dem auch ein bisschen was bezahlen. Aber ich glaube, da muss man so ein bisschen die Prioritäten auch verschieben. Das war eigentlich der Grund, warum ich wirklich angefangen habe zu schreiben.
Dir waren die Drehbücher nicht gut genug.
Mhm. Und ich dachte so, naja, meckern ist einfach, ne? Erstmal besser machen.
Ja?
Und dann fing ich an, so sachte an Drehbüchern so ein bisschen mal hier und da was zu verändern. Also gerade mit Marcel konnte ich das auch ganz gut machen, weil er einfach, wir waren dann befreundet und wir haben eben viel zusammen gedreht. Und dann habe ich eben so angefangen, wollen wir nicht da vielleicht noch eine Szene reinmachen, die das ein bisschen besser erklärt oder so. Mhm. Der hatte gute Ideen, aber Dramaturgie war halt eigentlich nicht seins, das hätte er dann jemand anders machen lassen müssen.
Okay.
Hat er dann später auch, also auf jeden Fall. Aber am Anfang habe ich dann eben versucht, einfach so Kleinigkeiten so ein bisschen zu optimieren für mein Gefühl. Und es hat sich dann eben irgendwie ausgedehnt und dann habe ich auch mein eigenes Drehbuch geschrieben und ein Drehbuch für einen Kurzfilm. Da habe ich dann damals diesen Unternehmensberater kennengelernt, der mich dann für dieses Ghostwriting beauftragt hat, wo ich dann gemerkt habe, okay, Roman funktioniert auch. Dann habe ich ein Horrorhörspiel geschrieben.
Also ich meine, du hast Germanistik und Rhetorik studiert. Natürlich kannst du schreiben. Und seien wir ganz ehrlich, jeder Germanistikstudent träumt doch insgeheim davon, später mal einen Roman zu schreiben, oder? Oder jeder Literaturwissenschaftler auch. Bei Germanistik weiß ich nicht, da sind die Möglichkeiten noch vielfach.
Genau, ich habe überhaupt nichts mit Literatur zu tun.
Nee, genau, aber so, ich sag mal so, Literaturwissenschaftler, wie das dann heißt, ich glaube, die wollen alle eigentlich am liebsten einen Roman schreiben.
Ich glaube, das wollen eh sehr, sehr viele Menschen. Also jetzt, nachdem ich ein Buch veröffentlicht habe, treffe ich einfach wahnsinnig viele Menschen, die mir erzählen, oh, ich habe auch ein Buch angefangen oder ich würde auch total gerne ein Buch schreiben.
Ja.
Also das merke ich jetzt so, dass es eh sehr viele Menschen gibt, die davon träumen.
Warst du denn auch, sage ich mal, als Kind, als Jugendliche ein bisschen anders als die anderen Kinder in der Straße?
Ich würde sagen, nein. Eigentlich nicht. Meine Mutter muss sich natürlich sowas manchmal auch anhören, so, ne, was ist denn da falsch gelaufen? Sie sagt jetzt auch Spaß auch immer so, ich weiß nicht, war ja nicht da. Aber nee, ich weiß nicht, ich habe mich viel...
Was meint sie mit, weil sie war nicht da? Von welchem Alter redet sie?
Ja, also sie sagt eher so auch als Scherz. Nee, schon früher. Wobei man schon sagen muss, ich war schon früh sehr selbstständig. Also meine Mutter war berufstätig, alleinerziehend und ich musste schon auch nach mir selbst schauen einfach so und mich, also viele Dinge sehr früh lernen. Und ich habe dann aber eben auch gerne Fernsehen geguckt und Filme geguckt und ich war immer fasziniert von Filmen einfach und ich habe so die Fernsehzeitung immer studiert. Also ich kann heute noch, glaube ich, sagen, wer wo mitspielt und wann ein Film ungefähr rauskam, wenn der so zwischen 90 und 2000 liegt.
Okay, ich habe meinen Lieblingsfilm. Frankie und Johnny. Mit Al Pacino und Michelle Pfeiffer. Wann ist er rausgekommen?
Nee, kann ich nicht sagen.
Kennst du den wenigsten?
Nee.
Den kennen so viele nicht. Und ich meine, entschuldige bitte, da spielen Al Pacino und Michelle Pfeiffer. Das sind doch wirklich zwei Schwergewichte.
Ja, das stimmt.
Und so viele kennen diesen Film.
Nee, den kenne ich auch nicht. Ah, oh, ich hätte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen sollen. Aber so vom Prinzip so ein bisschen.
Ja, ich weiß ja, was du meinst. Man kann nicht jeden Film kennen.
Nein, aber also ich sag mal, ich habe die da zu der Zeit wirklich immer echt studiert und war da immer total happy, wenn ich irgendwie einen neuen Film gucken konnte.
Ja.
Und da war es dann auch oft so, natürlich, wenn dann mal was Gruseliges kam, Akte X oder so zum Beispiel, fand ich dann super spannend. Ich habe dann immer reingeschalten, aber auch schnell wieder weg. Also es war immer so eine Liebe, aber ich hatte auch ein bisschen Angst, aber irgendwie hat mich das auch fasziniert. Also es war schon immer so, dass ich dieses Genre, ich sag mal Thriller und Horror und Spannung einfach, das war immer schon meins.
Der Film Frankie und Johnny hatte einen super so Untertitel. Manchmal auch mal Filme, so eine Schlagzeile, weißt du? Und die lautete, es ging ja um, er war Schnellkoch in seinem kleinen New Yorker Imbiss, mhm, in so einem Deli. Er war der Schnellkoch und sie war Bedienung. Und er hat ihr dann so ein bisschen nachgestellt und mhm, hat versucht, irgendwie mit ihr zu flirten und so. Und da heißt es in der Unterzeile, er lief ihr so lange nach, bis sie ihn nicht mehr wegließ.
Ah, das schön. Gut, ja, das ist schön.
Er lief ihr so lange mhm, nach, bis sie ihn nicht mehr wegließ. Ja. Bei dir, bei Nachtfahrt, da mhm, heißt es ja, bist du bereit für die Nachtfahrt?
Ja. Wie war denn deine Nachtfahrt? Muss ich ja gleich mal fragen, das finde ich ja immer ganz sehr spannend. Nee, wie war dein Führerschein so? Erzähl mal.
Ja, das ist so lange her, frag mich nicht. Ich weiß nur, dass ich eine Brille brauchte in der Zeit, mhm, weil ich nicht ausreichend sehen konnte für den Führerschein. Mhm. Und es war mir so peinlich,
ach was,
dass ich teilweise ohne Brille gefahren bin, wenn Freunde im Auto saßen.
Nein.
Super dumm. Wirklich ja, richtig dumm.
Gefährlich auch.
Mega gefährlich für alle. Also ich weiß, damals war es, weiß nicht, es war peinlich. Es gab auch natürlich noch nicht so schöne Brillen wie mhm, heute, so coole mhm, Brillen. Aber mir war es einfach nur unangenehm. Mhm. Und Nachtfahrt ohne Brille geht natürlich gar nicht.
Weißt du was, ich hätte total gerne eine Brille. Ich habe auch ja, eine mit Fensterglas.
Ja.
Habe ich.
Ja.
Aber ich freue mich eigentlich tatsächlich drauf. Also ich bin ja jetzt 40 und viele haben mir erzählt, so mit Anfang 40, Mitte 40 geht es los und ich freue mich drauf.
Ja, aber du könntest also, doch jetzt schon eine tragen.
Ja, ich mache es auch manchmal so.
Und aber Gesichter, mittlerweile finde ich ja Gesichter gewinnen durch Brillen.
Ja, ich finde auch. Und ich finde auch bei so einer Lesung, das hat irgendwie was, wenn man dann anfängt, ne, sein Kapitel aufzuschlagen, die Brille erstmal aufsetzt.
So. Ja, du willst so ein wieder Bild, intellektuell
ja,
wirken. Also das steckt dahinter.
Unbedingt, genau. Also ich möchte einfach auch so dieses Bild von dieser Autorin erfüllen.
Dir geht es gar nicht ums schnöde Aussehen.
Nee.
Weißt du, um Eitelkeit?
Ja.
Nein, du willst nur,
ja,
weißt du, intellektuell
werden. Da kommt wieder die Schauspielerin durch, weißt du, die so ein bisschen so diesen Will hat, sich zu verkleiden.
Nein, da kommt die Germanistik-Rhetorik-Studentin durch, die einfach mal anerkannt werden möchte für dieses abgeschlossene
echt?
Studium. Das
Master.
Kaum einer erwähnt heutzutage
wirklich?
Noch. Weißt du,
Master. Aber Germanistik hatte ich nur im Nebenfach und nur im Bachelor.
Okay, gut.
Und ich habe nur Mediavistik gemacht, also ich habe Mittelhochdeutsch gelernt und
ach,
ich habe Artus-Romane gelesen, fand ich super. Ich finde, Artus-Romane sind wie Marvel-Filme. Da passiert auf jeder Seite so viel Action und Abenteuer. Mega.
Also Schlachtrösser, Ritter, die aufeinander prallen
ja,
und sowas.
Ja, ja.
Und brutale Tode.
Auch. Und also so diese klassische Heldenreise ist da ja super krass extrem ausgearbeitet.
Eiserne Jungfrau gab es da in der Zeit, oder?
Hey, alles.
Die Eiserne Jungfrau ist wirklich, also... Ich meine, dagegen ist ja gehängt werden wahrscheinlich wirklich ein Spaziergang, oder?
Wahrscheinlich schon, ja.
Also alle wissen wahrscheinlich, was gemeint ist.
Ja.
Also diese, ja, diese gusseiserne Form, die mhm, einem quasi am menschlichen Sarkophag nachempfunden
ja,
ist, die aber mit Stacheln, mit,
ja,
mit großen Spitzen
ich, da gibt es ja so viele Folter.
Wird und dann zugeklappt wird und ja. Ja, 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 die waren fies. Aber was ist, wenn du in so ein Folterwerke-Instrument-Museum gehst? Da kommst du auf deine Kosten, oder?
Voll.
Ich verstehe das wirklich, dass ihr Thriller-Autoren, dass ihr wirklich euch diese ganzen brutalen Dinge ausdenkt. Und alle, ob das nun Sebastian Fitzek ist oder Marc Rabe, alle erzählen immer, ja, sie haben ja eigentlich selber nur Angst.
Ich auch.
Ja, aber das glaube ich euch
doch,
nicht.
Das ist
ich,
absolut
ich schreibe so dieses ganze Zeug, um gegen meine eigenen Ängste anzugehen, was sich auch super verkaufen lässt. Aber ich habe noch keinen Thriller-Autoren, Melanie Rabe genauso, getroffen, die nicht das behauptet haben.
Es ist, ich behaupte das nicht, es ist wirklich Fakt. Ich sage, und das erzähle ich auch immer in meiner Lesung, ich bin so jemand, ich bin eigentlich total brav, ich halte mich immer an Regeln, weil ich immer so denke, ich bin dann selbst schuld, wenn mir was passiert. Und wenn jemand zu mir sagt, was ist ich im Urlaub oder so, in Kapstadt, geh da nicht lang, da ist es gefährlich, dann gehe ich da auf gar keinen Fall lang.
Ja, was clever.
Aber ich überlege mir, was könnte da auf mich warten, ja? Was, also so Worst-Case-Szenario, was könnte da passieren? Und ich glaube, dieses Worst-Case-Szenario ist es, was mich dann so kreativ werden lässt, beziehungsweise diese Dinge so durchleben lässt, warum ich gerne auch spannende Filme gucke. Du guckst dir das an, durchlebst es, aber in Sicherheit. Ich bin zu Hause auf dem Sofa, ich kann ausmachen und danach ist alles gut. Aber ich habe es mal durchlebt und mir vorgestellt, oh Gott, ja, das wäre wirklich total schlimm. Und dadurch werde ich im echten Leben ja viel hellhöriger, habe ja ganz feine Antennen für gefährliche Situationen, rede ich mir zumindest ein. Und ich bin sehr vorsichtig tatsächlich, ja.
Also so langsam glaube ich es euch.
Ja, kannst du. Also ich, für mich macht das total Sinn und ich höre das ja auch immer von anderen und denke so, ja, ich finde mich da einfach 1:1 wieder. Ja.
Du hast dann deinen ersten Thriller geschrieben,
mhm,
während du Journalistin warst
ja,
beim SWR,
mhm,
Redakteurin, Reporterin,
ja,
was auch immer, bei der Landesschau
genau, in
Stuttgart. Und hast aber diesen ersten Roman geschrieben und der heißt Nachtfahrt.
Mhm.
Wo passierte dieser entscheidende Schritt, dass du dich wirklich jetzt rangesetzt hast und wirklich einen ganzen Roman geschrieben hast, was ja leichter klingt, als es dann letztendlich geschrieben ist. Das ist ja unglaublich zeitlich aufwendig. Kostet zwischendurch auch Nerven, weil es dann ja doch nicht mehr so funktioniert. Und immer diese Unsicherheit, am Ende will es ja sowieso keiner lesen und kein Mensch interessiert sich dafür. Also schreibe ich jetzt Tage, Wochen, Monate lang vielleicht umsonst. Es ist ja ein mühsamer Prozess. Aber du hast ihn durchgezogen. Mhm. Wann fing das an?
Also wir müssen ein bisschen früher anfangen quasi. Ich habe ja gesagt, ich habe dann irgendwann dieses Ghostwriting gemacht. Und
also
hatte,
mehrfach, nicht nur für diesen einen Roman.
Nee, nur dieser
also
eine Roman.
Also dieser Debütroman.
Der Debütroman, okay, Kaleidoskop der Scherben. Genau, und da habe ich gemerkt, okay, das funktioniert. Wir hatten ganz gute Rezensionen.
War das auch schon ein Thriller?
Nein, nee, das kein
war,
Thriller.
Das klingt aber, ein bisschen, Kaleidoskop der Scherben klingt ein bisschen nach kaputter Ehe oder
ja,
sowas.
Ja, trifft es auch ein bisschen, ja, okay. Aber also es geht um eine Person, die bei der alles zusammenkommt. Und ich habe letztendlich wollte der Unternehmensberater sein Konzept in einen spannenden Roman packen und nicht in ein Fachbuch.
Okay,
so, darum ging es. Also ich habe schon so spannend wie möglich geschaltet, aber es war kein Thriller.
Okay, gut. So.
Und danach habe ich dann eine Idee gehabt für ein Drehbuch. Und dann dachte ich so, nee, das ist so gut. Ich will das für mich behalten. Ich möchte es auch niemandem geben. Und habe dann beschlossen, nee, dann schreibe ich mein eigenes Buch. Schreibe ich meinen eigenen Thriller. Mache ich kein Drehbuch, sondern schreibe ich erstmal einen Roman.
Und wie sicher warst du, dass sich jemand für dieses Buch interessieren würde? Also jetzt, ich rede nicht von deinem Ehemann, sondern dass ein Verlag sich dieses Buches annehmen würde.
Ich war überhaupt nicht sicher, gar nicht. Okay. Ich hatte den dann irgendwann fertig, das war, ich glaube, Anfang 2019, weil dazwischen kam dann eben doch ganz viel echtes Leben dazwischen. Also man lebt eben auch und wenn dann kein Abgabedruck oder irgendwas ist, dann liegt so ein Buch auch mal ewig. Ja. Also ich habe manchmal auch ein halbes Jahr gar nicht dran geschrieben.
Okay.
Und habe dann weitergeschrieben. Das war aber nicht Nachtfahrt, sondern es war ein anderes Buch. Und dann war das fertig und dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt mit diesem Buch? Ne? Schicke ich es jetzt einer Agentur, schicke ich es einem Verlag, mache ich Self-Publishing? Genau vor dieser Frage steht man ja dann. Und ich habe mich dann ein bisschen ausgetauscht mit anderen Autoren auch und einer meinte so, ja, bewirb dich bei einer Literaturagentur. Und dann habe ich bei der in meinen Augen besten angefangen, da ist eben auch Sebastian Fitzek drin. Und ja. Dachte so, okay, dann schicke ich es einfach mal dahin und da steht dann immer so dabei, wenn wir uns in 4 Wochen nicht zurückmelden, blablabla, haben wir dann kein Interesse. Und
also
dann kannst
du hast es digital hingeschickt.
Genau, digital. Erstmal, die sagen dann ganz genau, wie sie es haben wollen. Ja, okay. 50 Seiten Leseprobe, Exposé, Autorenprofil etc. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schicke ich es dahin. Und dann klappe ich eine Agentur nach der anderen ab. Und wenn die es nicht wollen, schicke ich es den Verlagen. Wenn die es nicht wollen, mache ich Self-Publishing. Das war mein Plan.
Ja.
Und die erste Agentur hat sich zurückgemeldet nach 2 Wochen. Und das war
die von Sebastian?
Die von Sebastian.
Ich tue jetzt nur so.
Ja.
Also,
ja,
die von Sebastian.
Aber, ja, es war wirklich, ich weiß noch ganz genau, ich saß, mein Mann und ich, wir haben uns zu dem Zeitpunkt ein Wasserbett gekauft. Und wir saßen im Wasserbettenladen. Und ich mache diese E-Mail auf und ich fange wirklich an zu weinen, weil ich es nicht fassen konnte, dass die sich zurückgemeldet haben. Und dann wollten die das Gesamtmanuskript. Und dann habe ich das Gesamtmanuskript geschickt. Und dann war das wäre eigentlich eine Serie gewesen, also mit mehreren Teilen. Und dann habe ich das Konzept dafür geschickt. Und dann haben sie mich nach München eingeladen. Und plötzlich war ich in dieser Agentur. Mhm. Und das war der absolute Game Changer.
Mit diesem anderen Roman.
Mit diesem anderen Roman.
Der heute
Roman.
Noch in irgendeiner Schublade liegt.
Ganz genau. Den liebe ich auch immer noch. Und ja. Der muss auch irgendwann mal geboren werden. Aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Das habe ich damals halt als Genre-Mix angelegt. Und das ist was ein bisschen schwierig ist bei Verlagen. Zumindest manchmal gibt es, glaube ich, Zeiten, wo sowas gut ankommt, aber zu dem Zeitpunkt, zu dem wir es eingereicht haben,
okay,
nicht.
Okay, es war Thriller, gleichzeitig Love Story.
Nee.
Nein, was war's?
Es war Horror und Thriller.
Horror,
so.
Thriller.
Aber nicht
das
ganz
ist schon
klassisch.
Genre-Mix.
Das ist schon ein Genre-Mix und zwar vor allem auch so nicht, es war ein bisschen anders geschrieben vom Aufbau. Es war einfach nicht so klassisch wie ein Thriller eigentlich.
Okay.
Funktionieren sollte, was ich nicht unbedingt wusste, weil ich ja nicht Literaturwissenschaften studiert habe.
Ja. Also es sollte entweder schon Horror oder Thriller sein, aber eindeutig zuzuordnen sein. Macht's
ja,
einfacher.
Also zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall, es waren wohl schon welche interessiert, aber es war nicht so, dass jemand gekauft hätte.
Okay.
Und dann meinte mein Agent, und das ging aber auch ein paar Jahre, dann kam Corona auch noch dazwischen, es war auch nicht unbedingt einfacher. Und dann meinte mein Agent zu mir, komm, schreib doch einen richtig waschechten Psychothriller.
Okay.
Worauf hättest du Lust? Hast du irgendein Thema?
Ja.
Und da war in meinem Kopf sofort über eine Fahrlehrerin oder über einen Fahrlehrer. Ganz
ja.
Klar.
Ja, weil dein Mann.
Genau, weil mein Mann Fahrlehrer
ist. Er war dein Fahrlehrer.
Er war sogar mein Fahrlehrer.
Auch das ein wunderschönes Thema, das dich seit 20 Jahren ja. begleitet, aber es ist auch ein sehr schönes Thema tatsächlich.
Absolut, ja. Ne?
Also dieser wahnsinnige Altersunterschied. Aber okay, gut, jetzt sind wir noch beim Schreiben.
Genau, und tatsächlich kam die Idee super an und ich glaube, das Setting Fahrschule gab es eben noch nie im Thriller. Und das war nicht nur für meinen Agent spannend, sondern dann auch für die Verlage, weil tatsächlich habe ich dann geschrieben und wir haben mit 100 Seiten Leseprobe und Exposé eingereicht und innerhalb von 48 Stunden hat mein Verlag dann gekauft.
Wahnsinn.
Ja, also
Wahnsinn.
Da lief es dann plötzlich total schnell.
Und da war er noch nicht mal fertig geschrieben.
Nein, und er war noch
nur
nicht
Exposé.
Gekauft, und 100 Seiten.
Gekauft nach 100 Seiten.
Genau. Und ich hatte dann so Angst, weil ich dachte, oh Gott, was ist, wenn der Rest, wenn ich den jetzt gar nicht mehr
ja,
so
klar.
gut hinbekomme?
Das muss ich auch gut auflösen hinten.
Ja, absolut. Und dann wollten die den auch noch früher haben. Also Manuskriptabgabe war dann irgendwie vorverlegt und ich musste dann, ich durfte dann zwischendurch auch noch eine Horror-Kurzgeschichte für eine Horror-Anthologie schreiben für DTV. Das war alles so toll, aber es war auch wahnsinnig viel. Parallel dazu hier beim SWR wurde ich dann auch in eine neue Tätigkeit eingelernt. Also es war also so eine ganze Zeit lang richtig, richtig extrem viel.
Was war es denn, was den Verlag sozusagen eingenommen hat, gleich für diese 100 Seiten? Was war es denn? War es das Thema? War es deine Schreibe?
Ich hoffe, alles.
Also ihr habt nie darüber gesprochen?
Nee, ich kann es nicht genau sagen.
Na, manchmal passt ja ein
ich
Thema.
Ich glaube, das Gesamtpaket
Das
war's.
Thema passt ja plötzlich mitten rein in eine Zeit. Mhm. Ja, wird gerade in Social Media ganz groß besprochen, kommt auf, hey, Fahrschule, ganz großes Thema in Social Media. Nein.
Nee, das war es, glaube ich, nicht.
Das war es definitiv
Aber ich glaube,
nicht.
Dass es ein spannendes neues Setting war auch, dass es vielleicht eine neue Thriller-Autorin war. Ich glaube, dass die da schon auch ihr Portfolio ein bisschen erweitern wollten, hatte ich so das Gefühl, aber das ist jetzt so ins Blaue, ne?
Ja, und das Thema, also Fahrschule, entstand dann beim Abendessen mit deinem Mann?
Nee, gar nicht. Ich hab dann meinem Mann gesagt, ich möchte über einen Fahrlehrer, über eine Fahrlehrerin schreiben. Dann meinte er so, das war total langweilig. Ja. Und ich so, nein, überleg doch mal, mit wie vielen fremden Personen du auf sehr nah im Auto zusammen sitzt und Zeit verbringst. Du weißt doch gar nicht, also da fällt mir sehr viel ein.
Das klingt erstmal nicht so exotisch, nach exotischem Schauplatz. Das klingt einfach nur nach, okay, Auto oder Gebäude. Ja, also
ja, aber letztendlich,
streng genommen
letztendlich erzählt man ja die Geschichte aus der Figur raus.
Ja, ist doch völlig klar. Ist doch völlig
und die
klar.
kann ja überall sein. Also ich glaube, und es streift ja zum Teil auch die Fahrschule, nur ist ja jetzt nicht so, dass wir dabei zig Fahrstunden dabei sind oder so in meinem Roman. Ja. Aber es bietet natürlich auch andere Möglichkeiten.
Und manche kehren ja nie wieder zurück von einer Nachtfahrt.
Ist dir das? Hast du solche Geschichten schon gehört?
Ja, bei mir waren es damals zwei sogar.
Was? Oh mein Gott. Wo hast du deinen Führerschein gemacht?
Ja, okay. Aber hast du dich erkundigt, ob es einen Thriller zum Thema Fahrschule gibt vielleicht schon?
Also
wird da recherchiert? Was
ja,
macht der Verlag?
Mein Agent hat auch ein bisschen geschaut. Also ihm war nichts bekannt. Ja.
Ja, okay. Also, das lief doch. Und vorne im Buch ist eine Widmung. Und da steht drin, für meinen Fahrlehrer heißt
Für meinen
es da.
Fahrlehrer, ja. Und das
für
war so Fahrlehrer. Schön, das schreiben zu können. Weil ich sag mal so, ich hätte jedes Buch, also mein erstes Buch hätte ich immer meinem Mann gewidmet. Immer. Ja. Aber in dem Kontext war es jetzt irgendwie besonders schön.
Das ist dein eigener Fahrlehrer gewesen, 20 Jahre älter.
Ja.
Hat es zwischen euch gleich direkt von Anfang an gefunkt?
Nee, das will immer jeder gerne hören, weil nur die meisten glauben immer nicht, dass wir dann später zusammengekommen
sind. Na gut, diese sogenannte Liebe auf den ersten Blick, ja, die wir uns ja auch gerne immer einbilden, die funktioniert natürlich rein chemisch gesehen schon. Hat oft gar nichts mit Liebe zu tun.
Witzig, aber, dass du das sagst. Ich sage nämlich auch immer, dass es wirklich Chemie auch wirklich ist.
Ja.
Und das war es bei uns, glaube ich, auch absolut. Liebe auf den ersten Blick auf gar keinen Fall, weil, wie gesagt, also 20 Jahre älter und
eigentlich
so.
Eigentlich muss man sagen, Lust auf den ersten Blick. Ich glaube, Liebe auf den ersten Blick gibt es nicht. Es gibt eigentlich nur Lust auf den ersten
das
Blick, oder?
Das war auch nicht.
Nicht mal das.
Nein, aber wir haben uns einfach total gut verstanden. Ja. Also es ist ein bisschen, also mein Ex-Freund hört natürlich die Geschichte immer nicht so gern. Ich habe das neulich ja bei Wer wird Millionär auch schon ein bisschen erzählt. Aber
ja,
es war wirklich
wo du Kandidatin
so,
warst, ja, alle, genau. die es jetzt noch nicht mitbekommen haben.
Stimmt, also genau. Da. Ja. Mhm. Aber es war halt wirklich so, dass mein Ex-Freund hat bei meinem jetzigen Mann eben all seine Führerscheine gemacht und fand den super und hat dann halt gemeint, ja, geh unbedingt zum Olli, der ist ganz toll. Der ist super witzig und so. Und ich so, ja, natürlich gehe ich zum Olli. Er hat mich sogar noch hingebracht zur Anmeldung und allerdings muss man sagen, dass natürlich, also wir waren da sehr jung, mein Ex-Freund und ich, als wir zusammengekommen sind, es wäre auch so nichts geworden dann, aber wir waren dann auch getrennt und das war dann eben genau der Punkt, als ich dann meinen Führerschein gemacht habe, war ich gerade in der Trennung und habe dann mit meinem Mann eben ganz viel darüber gesprochen, weil er kannte ihn ja und er war parallel auch...
Also mit
auch,
deinem Fahrlehrer hast du darüber
genau,
gesprochen.
Mit meinem Fahrlehrer.
Der noch nicht dein
genau,
Mann war.
Mit meinem Fahrlehrer habe ich dann ganz viel über diese Trennung und so gesprochen und er hat mir auch, er war auch in einer unglücklichen Ehe und hat mir dann auch sehr viel erzählt und dann haben wir uns immer so ausgetauscht natürlich auch ein bisschen, weil wir uns sehr, sehr gut verstanden haben und als ich dann meinen Führerschein hatte...
Ja, erster Anlauf?
Nee, beides durchgefallen.
Gut, meistens ist der Fahrlehrer schuld.
Ich wollte über Rot fahren, also ich glaube, er hat mir das schon beigebracht,
das
nicht
das
zu tun.
Das glaube ich auch. Du wolltest wirklich über Rot fahren?
Ja.
Aber okay.
Ja, ich war so aufgeregt. Ja. Das waren drei Spuren, meine war zum Rechtsabbiegen, die anderen zwei geradeaus, alle Ampeln waren rot. Ich in meinem Kopf schon weiter, jetzt fahren wir da lang, dann fahren wir durch den Tunnel, dann muss ich Licht anmachen, grün, los. Aber es war nur für geradeaus, nicht zum
Rechtsabbiegen. Das ist ja das Erschreckende. Ja. Natürlich, das passiert. Ja. Aber ganz ehrlich, die meisten sind doch nach ihren 20, 25 Fahrstunden eigentlich noch nicht bereit.
Nee.
Alleine in den Verkehr da.
Nee.
Weißt du, zu gehen. Eigentlich.
Eigentlich nicht. Also ich war auch, als ich dann den Führerschein hatte und ich bin dann das erste Mal alleine im Auto gesessen, dachte ich so, na toll, und jetzt? Jetzt kann ich auch nicht besser fahren als vorher in der Fahrstunde.
Kannst du nur abends so fahren, wenn dein Mann nach Hause kommt. Ja. Können wir noch ein bisschen Auto fahren heute Abend?
Ja, das war ja dann erst später. Dann. Genau.
Stimmt,
aber
stimmt. Du hast völlig recht, dass
genau,
später ist.
Also wie gesagt, wir haben dann einfach Kontakt behalten und irgendwann haben wir dann gemerkt, dass es doch ein bisschen mehr ist und dann fing das eben so an. Aber es hat dann auch nochmal ein Jahr gebraucht, bis wir wirklich entschieden haben zu sagen, wir versuchen es mit einer Beziehung.
Ja.
Es war dann auch eher so, ja dann...
Das war aber noch vor dem Abi bei dir dann.
Das war noch vor dem Abi, ja. Krass. Tatsächlich, ich bin einmal sitzen geblieben, deswegen habe ich erst mit 20 Abi gemacht. Aber hey,
ja.
Dann haben wir gesagt, naja, wenn wir es jetzt probieren mit einer Beziehung und es funktioniert nicht, dann ist es aber wenigstens endgültig vorbei und nicht dieses Hin und Her, weil eigentlich vom Kopf her waren wir beide so, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also es kann doch nicht funktionieren, aber da kommt wieder die Chemie ins Spiel.
Ja.
Diese Anziehung war einfach so stark, wir konnten einfach nicht ohne einander und ich hatte immer so ein Bauchgefühl, dass wenn wir wirklich es mit einer Beziehung versuchen würden, dass es ganz wunderbar werden würde. Und dieses starke Bauchgefühl hatte ich von Anfang an, als wir dann angefangen haben, also als es eben mehr wurde.
Ja, klar.
Aber mit 19 glaubt dir das natürlich niemand.
Nein, gar nicht. Nein. Die ganzen Stimmen außenrum. Sie 19, er fast 40.
Aha. Ja.
Annika?
Er war sogar 40. Also
er war
20
sogar
40. Und er war sogar 40 und natürlich jeder sagt dir, wie naiv du bist und dass der das doch nicht ernst meint und was ich mir alles anhören musste, was er sich auch alles anhören musste. Also das war
wie nah ist dir das gegangen, das von den anderen zu hören?
Eigentlich nicht so. Ich war da schon sehr, ich sag mal, ich war immer, ich will sagen tough, aber ich habe mir da nicht so viel... Natürlich in so im Stillen, also mein Kopf hat natürlich auch manchmal genau die gleichen Befürchtungen ja gehabt. Also ich habe es ja verstanden, warum die Menschen das zu mir sagen.
Ja.
Aber ich habe eben schon immer eigentlich mehr auf mein Bauchgefühl gehört und das hat am Ende auch fast immer recht.
Aber wirklich, nachdem ihr jetzt seit fast 100 Jahren verheiratet
crazy.
Seid.
Crazy.
Nein, aber ihr seid jetzt 20 Jahre zusammen, seit 11 Jahren verheiratet.
Ich bin
oder?
Jetzt, ja, What? Seit 12 Jahren
oder 12
verheiratet.
Jahre,
ich bin
genau.
jetzt so alt wie er damals und er war für mich uralt. Und jetzt merke ich so, ach nö, 40 ist ja eigentlich echt gar nicht so.
Eigentlich.
Ja.
Okay, und du hast ihn mit zum Abiball genommen.
Ich habe ihn mit zum Abiball genommen. Okay. Ja, das ist jetzt 20 Jahre her, genau. Und
ja, das Gute war ja, er kannte ja schon einige
er
Leute,
kannte.
Oder?
Schon
das war ein Vorteil.
Also wirklich, es war, ja, ich bin da wirklich auch Hand in Hand mit ihm reinspaziert. Ich habe den Abiball damals auch moderiert und mir war das wirklich egal. Es war zu dem Zeitpunkt tatsächlich echt schwierig, weil meine Eltern wollten von ihm nichts wissen. Ne? Und die saßen dann zusammen mit meiner Schwester an einem anderen Tisch. Und der Witz ist, mein Mann, mein Fahrlehrer, saß dann mit den Eltern von meinem Ex-Freund an dem Tisch. Also, weil ich mit denen auch so ein ganz tolles Verhältnis hatte.
Ja.
Die waren dann bei meinem Abiball. Also ganz weirde Kombination, wirklich. Aber am Ende, ich weiß nicht, ich bin irgendwie im Nachhinein schon, ja, so ein bisschen stolz, dass ich das durchgezogen habe eigentlich, weil es war nicht ganz ohne. Und natürlich haben uns alle angeguckt und auch meine Lehrer und so, die haben das ja dann auch mitbekommen. Und
ja, es ist komisch. Ich an seiner Stelle wäre einfach den ganzen Abend am liebsten im Boden versunken.
Ja.
Oder wie hat er sich gefühlt?
Nö, er hat es auch ganz tough, souverän gemacht. Also wir waren da irgendwie beide sehr, sehr, ich weiß nicht, wir haben uns da nicht unterkriegen lassen, sage ich mal.
Ja.
Manchmal war es auch witzig. Also wir haben dann gerade am Anfang, das, ich sag mal, das geht, die ersten Jahre ist das natürlich ein bisschen stärker gewesen. Irgendwann lässt es dann auch nach. Und natürlich, manchmal passiert es auch heute noch. Ja.
Und wann war es witzig?
Ja, wenn du halt schon weißt, dass jetzt gleich sich jemand irgendwie um Kopf und Kragen redet. Also. So, oder wenn du schon am Blick siehst, so diese Verunsicherung, wenn sie nicht einschätzen können, ist es jetzt der Vater oder ne, sowas. Ach, kommt dann halt schon manchmal. Also hatten wir auch bei Ärzten zum Beispiel so.
Wann hat er denn deine Eltern geknackt?
Ach, das ging dann eigentlich recht sanft, aber es hat 2 Jahre gedauert. Die wollten wirklich 2 Jahre von ihm nichts wissen. Also die waren eher so, die haben gehofft, dass sich das von alleine erledigt. Und die Chance war ja auch da.
Ja.
Aber irgendwann haben sie dann gemerkt, nee, ich weiß nicht, mein Vater hat irgendwann mal bei einem Telefonat gemeint, ja, aber den willst du ja nicht heiraten, oder? Und habe ich gemeint, naja, das weiß man ja nie, wie sowas läuft, aber ich wäre nicht mit ihm jetzt zusammen, einfach nur so, wenn ich weiß, das hat eh keinen Sinn auf Dauer.
Ja.
Und ich glaube, da war er dann doch irgendwie mal ein bisschen hellhöriger und hat schon gemerkt, dass mir das ernst ist. Und dann hat man sich dann kennengelernt und dann mochten sie ihn eigentlich auch sehr schnell. Also sie kannten ihn ja nicht. Also sie haben ihn ja eigentlich vorverurteilt, sage ich mal, oder gehofft, dass das eh einfach eine kurze Phase ist und dann hat sich das erledigt.
Als ihr geheiratet habt, hat er aber nicht um deine Hand angehalten dann?
Nein, ich habe um seine Hand angehalten.
Du hast es gesagt? Ja. Annika, cool. Wo hast du es gemacht?
Das ist auch so eine Geschichte. Ich wollte eigentlich bei einem Theaterauftritt, also ich habe Theater gespielt zu der Zeit, ich habe so Dinner-Theater gemacht, so Commedia dell'arte haben wir da gespielt und in einem Stück ging es ums Heiraten. Und ich habe immer zu meinem Mann gesagt, ich möchte nicht, dass er mir einen Heiratsantrag macht, wenn, dann möchte ich das. Und weil er schon mal verheiratet war und ich wollte, dass es anders ist und ich wollte mir auch ganz sicher sein. Ich meine, jeder sagt, er möchte nur einmal heiraten, aber bei mir war das so wirklich, ich wollte mir einfach zu 100% sicher sein, dass ich dazu jetzt bereit bin. Eigentlich war ich schon früher, aber wir hatten überhaupt keine Kohle. Wir hatten überhaupt kein Geld und wir wollten immer besonders heiraten. Also nicht irgendwie so ganz normal, weil das auch bei uns so mit Familie so ein bisschen kompliziert ist. Und dann haben wir so gesagt, ja, nee, irgendwo am Strand oder so wäre total schön, konnten wir uns aber zu dem Zeitpunkt gar nicht leisten. Und dann kam dieser Las Vegas-Dreh.
Okay, und was habt ihr da gedreht? Seed oder was?
Seed 2 haben wir da gedreht, genau. Und das war genau auch an unserem Jahrestag. Und dann habe ich den Marcel so gefragt, ob das eine Option wäre, dass wir da heiraten. Weil Olli, also mein Mann, der war dann echt schon so ein bisschen quengelig. Der war dann immer so, hey, du willst gar nicht mehr heiraten.
Ach,
so, doch, doch. Und dann habe ich mir überlegt,
Okay, aber warum war Olli mit beim Dreh?
Ach, ich habe den oft mitgenommen zum Dreh. Ja, also wenn es irgendwie ging, habe ich den immer reingeschmuggelt. Der war dann Set-Driver oder Set-Fotograf oder Ton hat er dann später auch gemacht. Bei C2 hat er den Ton gemacht. Also der hat sich dann auch fortgebildet mit der Zeit. Ja. Und das war natürlich schön, weil ich ihn dann dabei hatte. Also das mache ich bis heute noch. Also wenn er mit dabei sein kann, nehme ich ihn eigentlich immer mit.
Okay, that's the B-Movie live. Weißt du, wird jeder gebraucht.
Yes.
Da kann jeder irgendwas machen.
Genau, und beim Theaterspielen wollte ich ihm dann eben diesen Antrag machen und es war die letzte Vorstellung hier in Stuttgart und ich war wirklich aufgeregt, weil ich das monatelang schon geplant hatte und er dann langsam, das war im Januar und im Mai sollten wir dann heiraten, also er sollte langsam auch mal wissen, dass wir im Mai heiraten und dann fiel diese letzte Theaterausstellung aus und das war natürlich für mich das echt eine Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, wie mache ich das jetzt?
Okay. Hättest du es gemacht? Also auf der Bühne?
Auf der Bühne,
dann?
Ja.
Auf der Bühne,
ja,
so.
Ja. Er wäre dann mit meiner besten Freundin, die wären gekommen, eben da zum Essen und Theater anschauen und dann hatten wir schon alles geplant.
Alles klar.
Aber ich habe eine fingierte Probe dann gemacht mit den Kollegen, habe gemeint, er soll uns mal aufzeichnen auf Video, damit wir uns analysieren können danach und so. Und dann habe ich ihm da den Antrag gemacht und es war auch sehr schön.
Obwohl du wusstest, dass die Vorstellung ausfallen würde, was er aber noch nicht wusste.
Genau, er wusste ja eh nicht, also genau, er wusste ja davon gar nichts.
Und dann noch in Las Vegas.
Ja.
Wird mir auch oft von Elvis getraut.
Nee,
war es bei euch Elvis oder Freddy Krüger?
Nee, auf Freddy Krüger hätte ich genommen. Den gab es nicht. Nein, es war kein Elvis und es war auch viel romantischer, als ich erwartet hätte tatsächlich. Also ich meine, klar, man macht sich jetzt nicht zu viel Hoffnung bei so einer Las Vegas-Trauung, aber es war wirklich sehr, sehr schön. Und wir waren in dieser Little White Chapel und die war komplett voll, weil unser ganzes Filmteam ja dabei war. Und in dieser Chapel hängt halt statt einem Kreuz, hängt eine Webcam. Und dann konnten meine Freunde und Familie aus Deutschland, die konnten dann live dabei sein. Also es war schön und ich hatte auch ein ganz tolles Kleid und mein ganzer Koffer war einfach nur voll mit Hochzeitskleid und viele trauen sich ja dann wirklich nur in so einem leichten Sommerkleid oder so. Du siehst gar nicht so viel richtige Bräute da in Las Vegas rumlaufen, aber ich war eine davon und es war sehr schön.
Cool.
Aber ich musste am nächsten Morgen um 6 Uhr schon wieder in der Maske sitzen, also kurze Nacht. Und ich glaube, ich habe gerade Gefallen daran gefunden, einfach ein bisschen für auch außergewöhnliche Beziehungen zu plädieren, weil ich das an meinem Beispiel einfach sagen kann. Ja. Und dass wir halt wirklich noch glücklich sind, weil das ist ja auch oft genau dieser Punkt, dann sagt man so, ja, ja, passt und so. Ja. Nee, wirklich.
Wir können das ganz kurz mal vielleicht überprüfen. Mhm. Also das mit dem Altersunterschied heißt ja auch ganz oft, dass das ja auch gut sein soll, sogar für Beziehungen. Mhm. Also eigentlich ist es das Gegenteil, weißt du, von dem, was viele vermuten würden. Die sagen, oh Gott, wie soll das funktionieren? Bei Altersunterschied, ich habe mich mal informiert.
Ach,
ne? Ich habe mich beim Psychologen mal informiert.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Annika, du kannst ja mal, ich will das mal anhand deines Beispiels, es ist ja bisher sehr gut gelaufen bei euch,
ja,
einfach nur mal so überprüfen. Also, es heißt, der ältere Partner bringt sehr oft mehr Lebenserfahrung, Gelassenheit und Klarheit mit, was so Lebensziele angeht.
Ja, absolut. Also Lebensziele, weiß ich, kann ich jetzt so nicht.
Ich weiß gar nicht, was ist das Lebensziel?
Ja,
was ist dein Lebensziel?
Ja,
also ich wüsste noch nicht mal jetzt, was mein Lebensziel ist.
Also ich habe sehr viele Ziele schon in jungen Jahren gehabt, die ich versucht habe zu erreichen. Und ich eigentlich auch sagen kann, sehr viel erreicht.
Horrorfilme machen, Bücher schreiben.
Ja.
Und
glücklich sein.
Genau. Und Männer heiraten, die mehr Lebenserfahrung mitbringen als man selber.
Aber diese Ruhe und die Gelassenheit, also das kann ich absolut unterschreiben. Und das hat mir immer gut getan und tut mir auch heute noch gut.
Ja, hier heißt es auch weiter, kann helfen, Krisen ruhiger zu meistern.
Auf jeden Fall.
Bei welcher Krise war das der Fall?
Och, ich weiß gar nicht, ob wir so richtige Krisen hatten. Das hört sich jetzt ein bisschen...
Es muss ja auch keine Ehekrise sein.
Ja.
Also es kann ja auch berufliche Krise sein oder privat, also was auch immer. Also es geht ja nicht um Ehe unbedingt.
Also ich würde sagen, insbesondere in meinen jüngeren Jahren war ich sehr emotional. Und da hat er mich schon immer ein bisschen geerdet und hat gesagt, jetzt schlaf mal noch eine Nacht drüber.
Okay, emotional und so. Heißt was?
Naja, nach oben, nach unten, laut, heulend, verzweifelnd. Also ich bin da schon... Impulsiv auch, ja. Ich habe da manchmal einfach oft zu viel reininterpretiert, vielleicht im Vorfeld oder mir zu viel Gedanken gemacht.
An welche Situation denkst du zum Beispiel?
Also ohne, dass es jetzt eine Krise ist, aber zum Beispiel auch an die Dreharbeiten. Also ich war davor wirklich super angespannt, war immer extrem auch gereizt dann, weil ich so Angst hatte, dass das jetzt irgendwie falsch läuft oder dass ich meinen Text nicht kann oder ich bin so ein Perfektionist, also ich versuche dann immer alles irgendwie super zu machen und 100% vorbereitet zu sein und habe mir dann schon ausgemalt, wie das wird und war dann so in so einem Stress auch und da hat er mir oft geholfen und bis ich einfach selber auch gemerkt habe, so es kommt sowieso alles ganz anders, mach dich nicht verrückt, aber das musste ich erst lernen natürlich, ich war ja auch eben jung und da hat er mir oft einfach die nötige Ruhe und Selbstsicherheit so ein bisschen gegeben.
Guck mal, funktioniert. Also.
Oder mich einfach auch in den Arm genommen. Ich denke gerade an diesen ersten Dreh bei La Petite Mort 1.
Ja.
Gab ja noch einen zweiten Teil. Aber von meinem allerersten Dreh, also wirklich die erste Einstellung, ich stand da, ich hatte Tränen in den Augen, weil ich so viel Angst hatte. Ich hatte Angst zu versagen, ich hatte Angst festzustellen, dass ich das vielleicht gar nicht kann, sondern einfach nur will. Und ich weiß noch, wie er mich da echt so lange im Arm hatte und mir einfach gut zugesprochen hat. So, und das solche Momente, da hat er mir natürlich wahnsinnig geholfen.
Okay. Hat für Stabilität gesorgt,
absolut.
Wie es hier heißt. Der jüngere Partner hingegen kann frischen Wind, neue Perspektiven und Energie in die Beziehung bringen. Sie bringt Abenteuerlust mit rein, sie bringt den Schwung.
Absolut.
Alles so.
Ja, würde mein Mann jetzt auch absolut so unterschreiben, der sagt... Ach, das sagt er regelmäßig. Der sagt immer so, mit dir wird es einfach nie langweilig, weil ich bin natürlich auch jemand, der sehr viel verrückte Sachen tut.
Oft ist das kein Kompliment, dieser Satz.
Ja, nee, er findet es gut. Also er findet es gut, aber wir haben auch ruhige Phasen. Und ich glaube, er genießt es auch, dass sich jetzt das anscheinend so ein bisschen rauskristallisiert, dass es eben so die Schreibphase bei mir gibt, in der es ein bisschen ruhiger ist. Und dann wieder die Phase, wo wir unterwegs sind und Menschen treffen und auf Conventions gehen und drehen gehen, tue ich ja auch immer noch ein bisschen.
Ja.
War er jetzt auch wieder dabei am Wochenende?
Da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, was du gerade gedreht hast, Frau Kommissarin.
Ja.
Stabilität trifft Lebendigkeit, das ist so, um das Ganze mal zusammenzufassen. Funktioniert ganz gut, eine Dynamik, die zu einer guten Balance führen kann. Mhm. Beide lernen voneinander.
Ja.
Also ich finde es toll zu hören, dass das auch wirklich richtig gut funktionieren kann.
Absolut, ja.
So, dann heißt es noch, gleichaltrige Paare geraten häufiger in Konkurrenzsituationen.
Mhm.
Wer mehr verdient, wer Karriere macht und sowas. Finde ich auch interessant.
Krass.
Fällt bei euch auch weg.
Ja.
Weniger Konkurrenzsituationen, weil ihr nicht so auf dem gleichen Feld, weil ihr auch nicht den gleichen Acker bearbeitet sozusagen.
Ja, wobei er auch da so toll ist. Also er ist ja eigentlich auch, also er ist ja jetzt 61 geworden gerade und ist auch sehr... sag mal, konservativ aufgewachsen so. Ja. Und er hat es aber immer so toll gemacht. Also er ist überhaupt nicht so, wie man vielleicht manchmal auch von älteren Männern oder so denken würde oder so. Der ist so offen für alles und der fand es schon immer toll, irgendwie, dass ich so mein Ziel verfolgt habe, dass ich vielleicht dann auch mehr Geld verdiene oder dass ich ihm den Antrag gemacht habe, dass ich nicht seinen Namen angenommen habe, solche Sachen. Er ist da so offen und umgänglich und einfach, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich kenne halt auch andere Männer in dem Alter, die da irgendwie sich echt schwer tun, ne? Und da ist er ganz anders und das liebe ich sehr.
Welchen Nachnamen hat er denn?
Er heißt Mark.
Mark?
Mark.
Okay.
M2ACK.
Okay, Mark. Mhm. Okay, ja.
Ist im Norddeutsch. Ja. Ja, seine Mutter findet es, glaube ich, nicht so toll, dass ich den Namen nicht angenommen habe.
Okay, ja, Mark Strauß. Also Mark Strauß wäre auch ein schöner Doppelname gewesen.
Ja.
Und der Vorteil, solche Beziehungen sind oft nicht aus gesellschaftlichem Druck entstanden. Na, weil man heiraten muss. Du bist jetzt im Heiratsalter, irgendwann wird es zu spät. Und solche Sachen, manche Leute wollen Kinder, was weiß ich. Nein, es ist echte Zuneigung, es ist eine bewusste Wahl. Es spricht alles für euch. Es sollte nur noch solche Beziehungen geben.
Absolut. Also da deine Recherchen finde ich sehr gut. Also ja, das kann ich nur unterschreiben. Und bei uns hat es auf jeden Fall wirklich funktioniert. Natürlich gehören ja vielleicht schon noch andere Dinge auch dazu. Aber ich kann wirklich sagen, dass ich einfach nach 21 Jahren in dieser Beziehung so glücklich bin und so voller Liebe einfach noch.
Aber weißt du was, es ist schon auffällig häufig, dass du das erwähnst.
Ja, weil es wirklich
dahinter
so
steckt
ist.
Meist das Gegenteil.
Nee, überhaupt.
Du hast es auch bei Wer wird Millionär, ja, wo du ja Kandidatin warst.
Ich habe lange
hast du
nicht
das auch schon so erzählt? Und das ist auffällig, Annika.
Also ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe lange gar nicht so darüber gesprochen, weil ich das auch gar nicht so in den Fokus rücken wollte. Durch Nachtfahrt hat sich das jetzt so ein bisschen verändert.
Na, für meinen Fahrlehrer.
Genau, also, da muss ich ja drüber sprechen und tue es auch sehr gerne. Und ich glaube, ich habe gerade Gefallen daran gefunden, einfach ein bisschen für auch außergewöhnliche Beziehungen zu plädieren, weil ich das an meinem Beispiel einfach sagen kann. Ja. Und dass wir halt wirklich noch glücklich sind, weil das ist ja auch oft genau dieser Punkt, dann sagt man so, ja, ja, passt und so. Ja. Nee, wirklich. Also,
er wurde ja auch im Publikum gezeigt.
Ja.
Und er sieht aber auch wirklich extrem sympathisch aus.
Ja.
Also er sieht doch wirklich aus wie ein richtig netter.
Ist er.
Also
ist
er. Auf jeden Fall. Wie war für dich die Sendung Wer wird Millionär? Man hört es ja so ganz oft. Wenn du dann vor der Kamera stehst, dann ist es alles ganz anders. Da kriege ich die einfachste Antwort nicht zusammen. Wie war das?
Ja, es war eigentlich war es ziemlich schrecklich am Anfang. Also ich habe mich da eigentlich, ich hatte mich 2012 schon mal beworben. Und war dann auch dort, bin aber nicht in die Mitte gekommen.
Ah.
Und damals hätte ich die Kohle richtig dringend gebraucht, ne? Zum Heiraten zum Beispiel.
Ja.
Und da hat es nicht geklappt. Und da habe ich mir geschworen, ich bewerbe mich nie wieder bei Wer wird Millionär, weil ich mich so verrückt gemacht habe davor. Ich habe gefühlt, ich war, glaube ich, nie so klug wie damals, weil ich echt versucht habe, alles noch so an Allgemeinwissen reinzupumpen. Und zwar furchtbar schrecklich. Ich habe nicht mehr geschlafen und habe gesagt, ich mache es nie wieder. Und dann habe ich vor ein paar Jahren ja bei dieser anderen RTL-Show mitgemacht, I Can See Your Voice.
Zeig uns deine Stimme.
Als Horror-Queen und habe da ja 10.000 Euro gewonnen. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich dachte so, oh, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich doch ganz fahrlässigerweise noch mal bei Wer wird Millionär beworben. Und dann melden die sich drei Jahre später rufen die an. Und da ich dachte, naja gut, jetzt mache ich halt mal das Forecasting mit und guck mal, ob es klappt. Ich komme wahrscheinlich eh wieder nicht in die Mitte, weil ich so langsam bin bei dieser Auswahlrunde.
Wie schwer ist das Forecasting? Schwere Fragen, leichte Fragen?
Ja, du kriegst natürlich keine Antwortmöglichkeiten, kein A, B, C, D.
Was wurdest du zum Beispiel gefragt? Eine Frage aus dem Forecasting. Ich weiß, das ist jetzt lange her.
Oh, fällt mir jetzt gar nichts mehr ein.
Man will ja mal wissen, ob man es selber gewusst hätte. Weißt du?
Ach, das sind schon so aus allen möglichen Gebieten. Also da weiß man schon auch.
Okay.
Also zwei Drittel kann man da schon wissen, würde ich sagen.
Ja, okay.
Und dann gibt es halt noch ein Casting, dann wird mit dir eben gesprochen und so. Ob du eben auch aufgeregt bist oder nicht und
über
sowas.
Video?
Ja,
ja,
genau.
Okay,
und
good.
Ja, dann war ich eben da.
Und du plauderst ja immer relativ
viel. Ich plaudere viel,
und
genau.
Munter
ja,
drauf
merkst
los.
Ja.
Eigentlich die perfekte Kandidatin, oder?
Ja, für die war es, glaube ich, ganz gut. Ich war erstmal nicht ganz so happy danach. Wie gesagt, ich bin dann tatsächlich in diese Auswahlrunde geschafft und das hätte ich wirklich nie gedacht. Bei der Probe, Olli, mein Mann, saß hinter mir. Dreimal habe ich total versagt und ich bin auch zu Hause, wenn wir das so aus Spaß mitgemacht haben und er hat mal auf die Uhr geguckt, ich war immer viel zu langsam.
In der Probe, paar Stunden vor
Aufzeichnung. Vor der Sendung gibt es eine Probe, genau.
Mit Fragen auch richtig.
da machst du genau diese Auswahlrunde, übst du, damit du die Knöpfe
hast. Nur die Auswahlrunde, verstehe, wo man A, B, C, D in die richtige Reihenfolge bringt.
Damit
muss.
Du dies,
das muss man machen.
Das, damit du den Monitor mal bedient hast, damit du da nicht.
Ja,
ne?
Klar.
Genau, und da habe ich schon voll versagt. Und dann kommt die erste Frage und ich schaffe es tatsächlich auf diesen Stuhl.
Und warum hast du es geschafft? Weil du es einfach wusstest oder war auch ein bisschen Glück dabei?
Ich war plötzlich in dem Moment sehr, sehr fokussiert, hatte ich das Gefühl. Ich war sehr klar.
Okay, und was war das noch?
Das war dieses Ordnen Sie Ding, Tang, Gong, Dung zu.
Oh.
Und mal eben so für ne, das Ding, Gegenstand,
okay.
Dung.
Okay,
ja, genau.
Alles klar.
So. Und da war ich irgendwie aber sehr wach in dem Moment anscheinend. Ich glaube, die nächste war ja, ich war bei 6,63 Sekunden. Ich hätte ja gerne 6,66 Sekunden gehabt, aber hey.
6,3 ist schon lang.
Ja, sogar. Eben, das ist schon lang. Und die nächste war bei 12. Also das irgendwie hatte ich da dann anscheinend einen guten Moment. Und dann, ich hatte aber dann einen harten Fluchtinstinkt. Also ich war wirklich kurz, oh nein, jetzt muss ich da wirklich hin. Ja, und dann habe ich es halt geschehen lassen und habe nur gemerkt, dass ich auch wahnsinnig viel gesprochen habe und sehr unkontrolliert. Also ich habe irgendwie Dinge erzählt, die ich nicht vorhatte zu erzählen.
Ja.
Zum Beispiel, dass ich nicht in der Schule war, habe ich dann irgendwann erzählt, als mir so unangenehm war, dass ich bei der einen Frage...
Das weiß ich schon gar nicht mehr. Du hast gesagt, dass du nicht in der Schule warst.
Ja, ja.
Habe ich vergessen.
Ja, also es lief am Anfang ja ganz gut. Also ich war da auch noch sehr fokussiert. Dann haben wir ein bisschen geplaudert. Das hat mich dann schon ein bisschen mehr rausgebracht. Ich sehe mich da auch immer noch ganz alleine sitzen, als wenn der Günther Jauch meterweit entfernt von mir wäre. Und naja, dann wollte er auch sehr viel über Beziehungen wissen. Und dann haben wir da viel gequatscht. Und dann kam irgendwann, ich glaube, die 16.000-Euro-Frage war es, kam dann so diese Frage... wie viele der ostdeutschen Bundesländer grenzen ans Ausland.
Ja.
Und dann war ich gleich sofort panisch, weil ich in meinem Kopf die Bundesländer durchgegangen bin und ich kam nicht auf Thüringen. Mir ist einfach Thüringen nicht eingefallen. Und dann dachte ich so, okay, ich kann jetzt nicht laut denken, weil wenn ich die nicht aufsehen kann. Und er redet dann mit dir und du kannst nicht denken und ich konnte einfach nicht denken.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann eben dann vor lauter Verzweiflung diese Story erzählt, ja, dass ich eben kaum in der Schule war und mein Abi so schlecht war. Wo ich dachte, ja, wow, das hatte ich nicht vor zu erzählen. Aber hey, naja, und so lief es dann. Und ich bin ja dann bis
hatte deine Mutter auch erst aus der Sendung erfahren, ne?
nee, die wusste das. Und dann hatte ich ja diese 32.000 Euro. Und ist ja auch toll. Also im Nachhinein, ich freue mich ja sehr über dieses Geld. Und ich freue mich auch über die Sendung. Und als ich es jetzt gesehen habe, war es auch nicht ganz so furchtbar, wie ich es dann in Erinnerung hatte. Aber nach dieser Sendung habe ich wirklich gedacht, ich habe mich um Kopf und Kragen geredet. Und ich bin nachts weinend aufgewacht, ohne Witz. Und ich war dann so, weil ich musste ja dann auch noch entscheiden, spiele ich am nächsten Tag nochmal, wenn ich die Chance habe oder nicht.
Richtig, das war ja diese Woche, wo man... 3 Millionen Woche oder wie sich das nennt.
Genau,
du hättest ja noch ab 32.000
ab 16
wieder,
hast du dich qualifiziert und hättest dann nochmal spielen können und dann wären die Gewinne halt höher gewesen in den Stufen.
Oder alles weg am Ende.
Oder alles
kann
weg,
auch
kann auch passieren. Und ich habe dann wirklich gedacht, nee, mach's nicht noch schlimmer, es könnte noch peinlicher werden.
Okay.
Weiß nicht, wenn sie mich dann irgendwas fragen, was ich wirklich wissen sollte oder so. Und dann habe ich wirklich bewusst auch entschieden, nicht nochmal zu spielen.
Okay.
Ja, aber es war schon, also es war eine sehr, sehr extreme Situation. Also ich kann das sehr verstehen, wenn man da Blackouts bekommt und einfach nicht so funktioniert wie auf dem Sofa zu Hause. Also da muss man wirklich, bitte verurteilt diese Menschen nicht, die da sitzen. Das ist wirklich eine sehr besondere Situation. Und ich kenne Fernsehstudios und Kameras. Also kann man ja nicht mal sagen, dass mich das jetzt extrem aus der Bahn wirft, weil das, also das Setting so krass ist. Natürlich, das Bewusstsein im Hinterkopf, das gucken jetzt ein paar Millionen, hat man dann vielleicht doch auch hin und wieder. Aber ich habe auch so gemerkt, Quizshows, nee, mache ich glaube ich nicht nochmal.
Aber als Horror Queen warst du dabei damals, das war 2021.
Und bei I Can See Your Voice.
I Can See Your Voice, ja. Hieß es nicht, zeig uns deine Stimme auf Deutsch. Hieß es I Can See Your Voice?
Also ich doch, stimmt. Ja, für mich ist es I Can See Your Voice, darunter war es immer.
Also da warst du in der Funktion der Horror Queen.
Genau, da musste ich eine Rolle spielen. Das hat wiederum gut geklappt.
Ach, da musstest du eine Rolle spielen. Und hast gewonnen aber und gesungen,
ja, da musste
was du nicht kannst.
Ja, genau. Aber darum
hast du vorhin gesagt.
Genau, darum ging es nämlich in dieser Sendung. Da gibt es eben Sänger und Nichtsänger und ein...
Also wie beim Masked Singer im Prinzip.
Nee, das ist schon anders. Also du hast
da
eben.
Da können ja auch einige eigentlich nicht singen, aber.
ich habe mich noch nie geguckt tatsächlich.
Also, ja,
ich weiß nur, dass.
Ich weiß es
aber
auch
da sind doch eigentlich nur Sänger, oder? In
ich glaube nicht.
Ach so.
Nee.
Ich dachte.
Da sind auch welche dabei, die können nicht singen.
Ah ja.
Also ich weiß, Katrin Müller-Hohenstein zum Beispiel war mal dabei. Kann jetzt nicht, also die singt nicht wirklich.
Okay.
Das heißt aber nicht, dass sie trotzdem vielleicht ganz schön gesungen
hat. Das meine ich, aber ich kann halt wirklich auch nicht, also gar nicht
singen. Ja, aber einige können, glaube ich, auch nicht gut singen. Nee, aber egal, auf jeden Fall hier durftest du.
Da ist es dann so, dass eben jeder hat so eine Rolle, die stimmen kann oder nicht. Also kann auch frei erfunden sein. Und dann ist ein Star da, in meinem Fall war das die Maite Kelly, und die hat ihren größten Fan mit dabei gehabt. Und der Fan muss dann erraten, wer von denen singen kann oder nicht, anhand von so Runden. Also am Anfang geht es erstmal nur wirklich um die Geschichte und Optik, ja, dann wird ein Playback gemacht und so. Und wenn am Ende ein Sänger übrig bleibt, dann gewinnt der Fan 10.000 Euro, und wenn ein Schwindler übrig bleibt, gewinnt der Schwindler 10.000 Euro.
Und du bliebst übrig.
Und Maite Kelly hatte ihr schlimmstes Duett ever.
Ja, also ja. Aber jetzt also nur so lustig dahergesagt?
Ja.
Oder wie war es wirklich für Maite?
Das weiß ich nicht. Ich habe nicht mit ihr danach gesprochen. Hätte mich echt interessiert.
Aber wieso habt ihr nicht miteinander gesprochen?
Die war dann plötzlich weg.
Ach, okay.
Die war einfach, ich habe dann noch mit Tim Melzer und Sascha und so gesprochen, die dann da in dieser Jury noch saßen, die dann geholfen haben. Aber Maite Kelly war weg, mit der konnte ich nicht mehr sprechen. Aber ich glaube, es war schon sehr schlimm für sie. Also sie musste sich schon konzentrieren auf ihren Gesang.
Oh,
mir war es dann egal. Also ich fand es cool, hat Spaß gemacht. Und dann macht man sich auch mal zum Affen.
Wir machen zwischendurch noch eine, oder zum Schluss müssen wir fast schon sagen, kleine Autovervollständigung. Vervollständige folgende Sätze.
Oh Gott.
Ist nicht schwer.
Okay. Mhm.
Das Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist?
Geschichten von den drei Fragezeichen.
Du, dass du als Geräusch bezeichnest.
Ja.
Geschichten.
Blacky, der krächzende Papagei, der eigentlich ein Mühnal ist.
Ich verstehe. Sehr gut. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Das Logo von Barclay James Harvest.
Witzig.
Ja, das
Band,
ist ein Schmetterling.
80er Jahre, ich weiß, gab die auch in 90ern, eher so 80er. Life is for Living,
ja,
und so,
genau.
Großer Auftritt vom Reichstag in Berlin, als die Mauer noch stand. Mhm. Ehrlich, da warst du Fan von denen.
Ja, durch meinen Mann natürlich.
Ich wollte gerade sagen, denn wie bist du denn zu denen gekommen?
Ich weiß nicht. Crazy.
Das Motto, das ich mir irgendwann in meinem Leben angeeignet habe, lautet.
Das ist ein bisschen langweilig, aber auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen.
Ah, ich glaube, den habe ich so noch gar nicht gehört.
Ich glaube, das ist
auch aus Steinen kannst du etwas Schönes bauen.
Ja, definitiv. Die dir in den Weg gelegt werden, ja.
Naja. Du bist am Schreiben jetzt gerade von deinem zweiten Roman. Der erste Thriller ist ja Nachtfahrt.
Ja.
Jetzt gibt es bald einen zweiten, das natürlich auch ein Thriller wird.
Mhm.
Du hast dir freigenommen von deinem Bread-and-Butter-Job beim SWR als Redakteurin da in der Landesschau. Halbes Jahr Auszeit für dich. Du kannst dich voll auf das Schreiben konzentrieren. Denn die 32.000 von Wer wird Millionär sind natürlich auch schon wieder aufgebraucht.
Nein, natürlich nicht.
Nein, das nicht. Und nebenbei hast du aber seit einigen Jahren auch noch einen ganz anderen schönen Job. Du bist Kommissarin. Du bist Kommissarin in einer halbprofessionellen Produktion, der Kalf-Krimi, der in der Region aber abgefeiert wird, oder?
Total wird er abgefeiert. Ja, das ist also ein Regionalkrimi, semiprofessionell.
Und er wirkt, ich habe ja reingeschaut,
Ach, schön.
Er wirkt jetzt nicht so richtig, also so billig oder als würden da so Laien am Werke sein, wirkt er nicht.
Mhm.
Er wirkt schon wirklich sehr, sehr hochwertig,
absolut,
sehr professionell.
Ja.
Und auch wirklich ganz schön. Mhm. Und du bist auch so süß als Kommissarin da so.
Ja, ich war erst Kriminalkommissar-Anwärterin.
Ja.
Und habe mich jetzt hochgearbeitet, und wir haben jetzt gerade vor 2 Tagen haben wir den ersten Drehtag zum neuen Film für nächstes Jahr dann.
Ein pro Jahr.
Genau, ein pro Jahr haben wir gerade den ersten Drehtag gehabt. Das war tatsächlich, wir haben fast alle Außenszenen gerockt, weil in Kalf das 950-Jahr-Fest ist.
Ja.
Und das haben wir quasi auch als Location genutzt, was sehr ambitioniert ist. Natürlich da in der Stadt mit so vielen Menschen. Und es war sehr, sehr heiß, aber sehr schön. Und ja, da drehe ich jetzt seit, ich muss mal gerade überlegen, das ist jetzt der 6. Film, glaube ich, schon, als Kommissarin.
Wer finanziert es? Wo wird der gezeigt?
Also Mordkommission Kalf wird von einem Filmverein tatsächlich gedreht. Und die machen das deswegen sieht es auch so gut aus, weil die das seit 30 Jahren machen. Jedes Jahr einen 90-Minuten-Spielfilm. Das muss man erstmal stemmen.
Ja.
Das ist wirklich Wahnsinn. Und deswegen sind die aber auch sehr gut eingespielt. Und deswegen hat das schon eine echt gute Qualität. Und
lebt von Spendengeldern oder was?
Also, ja, es ist mehr oder weniger so, dass die nehmen natürlich Geld auch ein mit dem Film durch die Vorstellungen, früher durch DVD-Verkäufe und sowas. Also es gibt
der läuft alles. Reutling, Tübingen, Stuttgart, Calw oder nur in Calw?
Calw und Umgebung, also schon so Böbling, Pforzheim und sowas. In Open-Air-Kinos läuft er dann hauptsächlich und durch diese Einnahmen und DVD-Verkäufe und eben ganz viele Menschen, die ihre Locations kostenlos zur Verfügung stellen, Menschen, die keine Gage wollen, finanziert sich das dann. Und wenn dann, sagen wir mal, wenn es gut lief und ein bisschen mehr Budget da ist, dann gibt es auch mal einen Hubschrauber oder so im nächsten Film. Also es wird dann eben budgetorientiert geschrieben. Das, was ich vorher so ein bisschen bei den anderen Filmen bemängelt habe, wird da genau richtig gemacht. Und die Storys und sind echt toll. Also der Armin Schnürle, der Regisseur, der auch die Drehbücher schreibt, der macht es wirklich mit ganz, ganz viel Witz und Charme.
Kann man die online denn noch sehen? Also die, auch außerhalb Calw und Umgebung?
Ja, die kann man, also auf dieser Mania Pictures Homepage kann man die streamen.
Okay.
Oder sich dort eben eine DVD oder Blu-ray bestellen.
Annika als Kommissarin. Annika, danke dir, das war voll eine schöne Begegnung.
Ach Mensch, ich könnte noch einen ganzen Mittag hier mit dir weiterreden. Das macht richtig Spaß.
Ich weiß. Dein Thriller hier im Aufbauverlag heißt Nachtfahrt und es kommt bald auch ein neuer. Mhm. Gibt es den Titel schon?
Ich darf noch leider gar nichts darüber verraten.
Ich hab, ist
du
nicht schlimm.
Hast gefragt,
ich, du darfst, ich darf. Darfst den sagen.
Ich würde so, so gerne darüber sprechen. Es wird so toll. Also das kann ich wirklich schon mal sagen. Es wird echt ein ganz, ganz besonderes Projekt.
Das sagen alle immer von ihrem nächsten Buch. Weißt du, das ist, zuletzt habe ich diesen Satz von Romy Hausmann gehört, Thriller-Autorin. Ihr kennt euch beiden ganz gut. Ich habe genau diesen Satz von Caro Wahl gehört, die wirklich, die geplatzt ist, weil sie eigentlich schon sagen möchte, worum es bei dieser Geschichte geht. Und so ist es bei dir auch.
Okay. Ja.
Danke dir für heute.
Ich danke dir. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und so toll auch hier im SWR einfach.
Oder?
Super.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Es ist das Jahr 1917. Die Männer des Dorfes kehren von der Front zurück. Doch ihre Rückkehr ist nur von kurzer Dauer.
Hexe! Komm raus, ich will nicht mehr!
Kühlrot. Ihr findet den neuen Hörspiel-Podcast in der App der ARD Audiothek.